Werbung.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
Und ich habe auch schon ziemlich früh angefangen, meine Klassenkameradinnen zu missionieren, weil ich der Ansicht war, dass die Scheißmusik hören. Also ich bin jeden Tag mit tütenweise Platten in die Schule und habe gesagt, hier ist nicht gut, Phil Collins, Genesis, Foreigner und was sie da alles noch gehört haben oder noch Schlimmeres. Und hier, hör mal, ist Bauhaus, Cure, Joy Division mit 15, 16. Und dann haben die in den meisten Fällen, habe ich dann nur so irritiertes Kopfschütteln geerntet.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast dieser Episode kennt, wer in den 90ern Viva, Viva 2 und ab der Jahrtausendwende dann MTV geschaut hat. An Markus Kafka ist man einfach nicht vorbeigekommen. Er war einer der wenigen VJs und Moderatoren, die ihr Handwerk durch und durch verstanden haben. Und kaum jemand im deutschen Fernsehen führte Interviews mit Musikerinnen in derart kompetentem Englisch und ist dabei angenehm unaufdringlich. Aber der 1967 in Ingolstadt geborene und im kleinen Städtchen Manching aufgewachsene Kafka war eben schon in jungen Jahren großer Musikfan, sammelte Erfahrungen beim Radio, studierte idealerweise Theater- und Kommunikationswissenschaft sowie Amerikanistik und begann dann in den 90ern beim Magazin Metal Hammer zu schreiben. Und längst hat Markus Kafka mit Musiksendungen wie Number One auf Kabel 1 und später dann auf ZDF Kultur seinen eigenen Staffelstab weitergetragen. Und eine Sendung, in der er uns dann ganz nah an die wirklich großen Weltstars der Musik heranführt. 2008, da gewinnt er den Online Grimme Award. 2010 ist er für den Grimme Preis nominiert und Kafka ist ja quasi noch nebenbei DJ und Autor und hat seit 2017 obendrein eine Radiosendung bei Ego FM. Und im Oktober 2020, da ist außerdem sein Buch über Depeche Mode erschienen, indem er lang und breit über seine Fanbeziehung zu seiner Lieblingsband schreibt. Ja, und jedes Mal aufs Neue wundere ich mich, wie er das alles überhaupt hinkriegt und freue mich jetzt umso mehr, dass er die Zeit gefunden hat, mich für Der Soundtrack meines Lebens zu besuchen. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallöchen. Herzlichen Dank auch für dieses reizende Entree.
Naja, über dich gibt es ja auch viel zu sagen. Du bist ja lange dabei und ich als Generation Viva MTV war ja dein Kunde quasi über Jahre.
Ja, du fällst da genau in mein Beuteschema sozusagen.
Ja.
Oh, stimmt.
Markus, Manching, ist das richtig ausgesprochen?
Manching.
Manching.
Ja.
Manching, ja.
Okay. Dafür sagt man in Bayern China und Chemie, aber man sagt kurioserweise Manching.
Mhm. Die Bayern. Es ist auf jeden Fall gelegen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen. Und das klingt so ein bisschen schon, als sei da der Hund begraben gewesen. Und es klingt halt auch wie so ein fruchtbarer Boden für bayerische Volksmusik. Lief sowas im Hause Kafka?
Nee, dankenswerterweise nicht. Da muss ich sagen, es war fast ein Glück, dass meine Eltern überhaupt nicht Musik interessiert waren. Also auch nicht an Volksmusik. Das Einzige, was halt so lief, war Radio und da schon in erster Linie, wo dann jetzt nicht die super undergroundige Musik lief, sondern ein bisschen Schlager, bisschen volkstümliche Musik. Mhm. Und meine Mutter hat aber in erster Linie Klassik gehört, aber da eher auch so Mainstream, Mozart und sowas. Es gab in unserem Haushalt lange gar keinen Plattenspieler, dann nur so einen zum Aufklappen, in dem der Lautsprecher schon eingebaut war.
Ja.
Und es gab irgendwann mal, als wir eine Stereoanlage hatten mit Plattenspieler, standen da in diesem Schränkchen 20 Vinyls, von denen 10 so Sampler waren, die man von der Sparkasse einmal im Jahr bekommen hat, mit den größten Hits damals. Mhm. Dann war noch eine Best of Les Humphreys, eine Best of James Last. Mein Vater fand Ronnie gut, ja, so einen deutschen Country-Sänger. Und das war aber dann schon die ganze Musikpracht im Hause Kafka.
Aber James Last gehörte ja zu der Zeit einfach auch in jeden guten deutschen Haushalt, ne?
Absolut. Ich habe den für mich dann auch später entdeckt, sehr, sehr viel später, als der einsame Hirte mal in einem Film von Quentin Tarantino verwendet wurde.
Ja, sehr an.
Ja, ja. Und da dachte ich mir, Donnerwetter, den Kollegen kenne ich doch.
Ja.
Und ich habe dann wirklich so der einsame Hirte eine Zeit lang in meine Playlist gepackt, weil ich das so cool fand, die Nummer mit dieser Panflöte.
Als du so 11, 12 Jahre alt warst, also das war dann eben Ende der 70er, da hast du angefangen, Musik aus dem Radio auf Tapes mitzuschneiden. Woher kam das plötzliche Interesse, das zu tun? Der Antrieb? Also ich meine, da muss ja irgendwas gewesen sein.
Naja, Radio war für mich so ein bisschen das Tor zur großen, weiten Welt. Also ich habe schon relativ früh das Gefühl gehabt in unserem Nest, dass mir das alles so ein bisschen zu klein ist, mhm, und dass ich nicht viele Interessen und auch mein Interesse vor allen Dingen für Musik, das da schon aufkeimte, konnte ich nicht mit vielen Leuten teilen.
Mhm.
Und dann habe ich mich halt vors Radio gesetzt. Und das war dann so die Kommunikation, die es zwischen mir gab und dem Radio, dass ich mir halt Sachen vorspielen lasse und mich dann interessiere für die Leute, die hinter diesen Songs stecken, und dann eben auch die ersten Mixtapes gemacht habe. Die waren am Anfang noch sehr, sehr beliebig, muss ich sagen. Ich habe auch eins entdeckt, das muss so aus dem Jahr 80, 81 gewesen sein. Da konnte ich ja noch nicht richtig Englisch.
Ja, ja.
Und dann habe ich die Songtitel mehr oder weniger nach Gehör aufgeschrieben. Und manchmal habe ich mir auch die Arbeit gemacht und bin nach Ingolstadt in einen Laden gefahren, wo es so ein paar Platten gab, um dann die nochmal korrekt von den Plattenhüllen abzuschreiben, die Songtitel. Aber das meiste war nach Gehör. Und dann stand halt dann, mein Lieblingssongtitel ist Man at Work. Also da habe ich noch fast richtig geschrieben. Man, nicht mit E, sondern mit A. Aber dann stand da I come from Alanda Landa. Und ich so, fucking hell, was ist denn das für ein Song? Und dann habe ich mir das Tape angehört und dann war es halt I come from a land, mhm, down under, hieß ja, der Song, ja, ja. Und da waren noch ein paar andere Schoten dabei, aber nicht nur das mangelhafte Englisch bei der Beschriftung war auffällig, sondern auch der bisschen noch ausbaufähige Musikgeschmack. Da war dann zum Beispiel neben Songs wie Visage, Fade to Grey, oder eben Man at Work, war dann auch Der Nippel von Mike Krüger. Ja, das war nämlich die Zeit, da gab es noch so Blödel-Songs. Das weiß man ja gar nicht mehr, was das ist heutzutage. Und das hat mit 14 genau meinen Humor getroffen.
Und Mike Krüger, glaube ich, war mit der Nummer, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, 29 Wochen lang in den Charts oder so. Ich meine, er war vorher Maurer.
Das war ein Riesenhit, ja. Und ich fand das lustig. Ja. Aber auch wirklich nur ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich schon gecheckt, dass das perspektivisch nicht ganz mein Humor ist. Und das war, glaube ich, der erste und der letzte Blödelsong, der es auf dem Mixtape von mir geschafft hat.
Aber eine Sendung, die dir sehr wichtig war, das war Pop nach 8, die jeweils von Thomas Gottschalk oder Günther Jauch oder aufeinanderfolgend moderiert wurde, ne?
Ja, genau. Also die haben ja beide beim Bayerischen Rundfunk angefangen, bei Bayern 3, genauso wie Fritz Egner. Und das waren ja alles totale Musikfreaks.
Mhm.
Und von denen konnte man wirklich was lernen. Also in erster Linie ging es da so um Sachen, die man gehört haben muss. Also so viel aus den 60ern und 70ern. Das war dann so musikalische Früherziehung für mich. Aber auch ausgesuchte aktuelle Hits. Und von dieser Sendung, von Pop nach 8 ausgehend, habe ich dann mal so ein bisschen rumgekurbelt auf der Skala, was es da noch so gibt. Und ich habe eben in einem Gebiet gewohnt, da konnte ich den Bayerischen Rundfunk, den Süddeutschen Rundfunk und sogar den Österreichischen Rundfunk empfangen. Mhm. Und da gab es vereinzelt richtig coole Sendungen. Und als ich dann Bayern 2 Zündfunk für mich dann entdeckt habe, ab da ging es dann so richtig dahin. Das ist ja eine Sendung, die es bis heute gibt und die sich schon immer unkommerzieller, undergroundiger Musik verschrieben hatte. Und da habe ich dann das richtig coole Zeug entdeckt. Also so Joy Division, Bauhaus und solche Geschichten.
Und Zündfunk, beziehungsweise halt Pop nach 8 und eben wie Gottschalk und Jauch das aufbereitet haben, waren die der Grund für dich, warum du dann in den 80ern, glaube ich schon, zu Radio Downtown in Erlangen und dann später zu Radio Inn in Ingolstadt gegangen bist? Und was hast du dann da überhaupt gemacht? Also warst du dann erstmal Praktikant und, keine Ahnung, musstest Kaffee kochen und mal gucken, wie der Betrieb so läuft? Oder hat man dich direkt drangelassen? Waren halt Gottschalk, Jauch und Co., war das so die Motivation für dich zu gucken, hey, vielleicht kann ich das auch selber?
Ja, also das, was ich vorher meinte, dass Radio mein Tor zur Welt war, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass ich, hatte es ja kein Internet, es gab nur ein paar ausgesuchte Musikfachzeitschriften und alles, was ich über Musik wissen wollte, habe ich aus dem Radio erfahren und das hat mich so fasziniert und ich hatte bergeweise diese Mixtapes bei mir und dann auch schon eine ganz ordentliche Plattensammlung, dass ich mir irgendwann zwangsläufig überlegt habe, das könnte ich eigentlich auch machen, das ist bestimmt ein ganz cooler Job, beim Radio die Musik ansagen, die man cool findet. Und ich habe ja auch schon ziemlich früh angefangen, meine Klassenkameradinnen zu missionieren, weil ich der Ansicht war, dass sie Scheißmusik hören. Also ich bin jeden Tag mit tütenweise Platten in die Schule und habe gesagt, hier ist nicht gut, Phil Collins, Genesis, Foreigner und was sie da alles noch gehört haben oder noch Schlimmeres. Und hier, hör mal, ist Bauhaus, Cure, Joy Division mit 15, 16. Und dann haben die in den meisten Fällen, habe ich dann nur so irritiertes Kopfschütteln geerntet, als ich dann am nächsten Tag die Platten wieder zurückbekommen habe. Aber ich wollte eben Menschen missionieren mit Musik, von der ich dachte, dass sie es verdient, von mehr Menschen gehört zu werden. Mhm. Und insofern war der Schritt zum Radio zwangsläufig, weil ich natürlich meinen Hebel vergrößern wollte. Nicht mehr mit Platten mitschleppen, sondern direkt aus dem Radio den Leuten erzählen, was ich cool finde. Und dann bin ich eben zu diesem Ingolstädter Senderradio Inn gegangen und habe da, so wie du gesagt hast, erstmal wirklich so Praktijobs gemacht.
Ja, aber du warst schon noch Schüler zu der Zeit, oder?
Genau, da war ich in der 12. Klasse und ich habe zu denen einfach gesagt, ich möchte ins Radio und ich möchte hier wenigstens mal so nach der Schule immer vorbeikommen und mal gucken, wie das läuft. Und das waren sehr, sehr nette Leute. Und die haben einfach gesagt, na klar, störst du hier keinen. Und so nach und nach habe ich denen dann immer mehr über die Schulter gucken können und habe dann so allmählich auch angefangen, so klassisch Umfragen in der Fußgängerzone zu machen zu irgendwelchen Themen. Die habe ich dann irgendwann auch selbst geschnitten. Und dann bin ich mit diesem selbstgeschnittenen Beitrag in die Sendung zu den jeweiligen Moderatorinnen und durfte dann da auch schon einleitende Worte sagen. Und dann irgendwann habe ich auch Beiträge zu Musikthemen gemacht. Und dann hatte ich da, zu der Zeit, als ich das Abi gemacht habe, so mit 18,5 oder 19 oder so, hatte ich da so eine eigene kleine Musikecke in der Abendsendung, wo ich dann immer so meine drei Lieblingssongs vorstellen durfte. Und so ging das alles los. Und für diesen Lulli-Job habe ich doch tatsächlich so ein Arbeitspapier bekommen, in dem steht, Markus Kafka macht bei uns eine regelmäßige Musikrubrik und so und macht dieses und jenes. Und mit diesem Arbeitspapier bin ich dann zu Radio Downtown in Erlangen gegangen, nachdem ich mir vorher so mal ein bisschen angehört habe, was in Nürnberg, Erlangen, wo ich dann studiert habe, radiomäßig so geht. Und dann fand ich den Sender cool von der Musik her. Und dann bin ich da einfach hingelatscht und habe gesagt so, ich würde ja gerne eine Sendung machen. Und dann haben die gemeint so, hast du Radioerfahrung? Und ich so, ja, habe ich. Und dann habe ich denen den Arbeitsvertrag gezeigt. Mhm. Und dann waren die zu Tode beeindruckt, weil das so eine kleine Klitsche war.
Ja.
Die hatten gar keine Verträge. Mhm. Und das war alles, Autodidakten da. Also Studenten, ein Typ, der vorher eine Kneipe gemacht hat, der war Geschäftsführer, weil er sich überlegt hat, Radiosender war ja auch ganz lustig.
Ja.
Also da waren keine Profis am Werk und deswegen konnte ich da mit meinem Vertrag einreiten und dann hat zufällig der Typ, der so eine Indie-Sendung im weitesten Sinn damals gemacht hat, der hatte dann andere Verpflichtungen, konnte das von heute auf morgen nicht mehr machen und dann haben die mich angerufen und haben gemeint, wir haben jetzt hier eine Sendung frei, magst du die machen? Montagnacht von 0 bis 1 Uhr. Mach ich sofort, habe ich gesagt, ja. Passt mir ganz gut,
ja.
Bin eh eine Eule. Und das war dann die erste Sendung, da habe ich dann so einen wilden Mix, 1989 war das, so ein wilden Mix aus Soundgarden, Slayer,
Danzig,
Run DMC, Danzig. Also so ein Mix aus, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, so Indie-Noise-Rock, so die ersten Grunge-Sachen, die auf Sub Pop und SST rauskamen. Mhm. Plus eben Metal, in erster Linie halt so Death Metal, die ich damals gehört habe, und Thrash Metal.
Ja.
Und aber heute auch so ein bisschen so die ersten Hip-Hop-Sachen, so die erste Beastie Boys-Platte, Run DMC und Public Enemy und sowas.
Das ist sehr interessant, und ich bin, aber ich glaube, du greifst so ein bisschen vor. Ich glaube, wir müssen jetzt im Verlauf, glaube ich, nämlich nochmal früher ansetzen, weil bevor das alles kommt, was du gerade erzählst, da gab es ja schon noch einige musikalische Wandlungen bei dir. Ja,
da war ich aber noch nicht im Radio, genau. Ja. Genau, muss man deswegen zurückspulen, hast du vollkommen recht.
Ich habe tatsächlich auch ein Radiopraktikum damals gemacht bei Radio Essen, und ich war tatsächlich sehr ernüchtert, als ich festgestellt habe, dass es nur einen Computer mit Zufallsgenerator gibt, der dann so die hottesten Hits drauf hat, die dann auch in einer bestimmten Rotation immer und immer und immer wieder laufen müssen.
Das ist auch blöd, da bist du ja direkt beim Formatradio gelandet, ne? Das habe ich mir sparen können.
Ja.
Das war schon, da wo ich gearbeitet habe, die Radiosender, das war noch so handverlesenes, eigens kuratiertes Musikprogramm.
Das heißt, das Radio hat dir dann nicht die Illusionen geraubt?
Nee, das war für mich wirklich so das große, große Sprungbrett zu allem, was danach kam.
Ja. Du hast ja als junger Bub klassischen Klavierunterricht bekommen von einem Klavierlehrer, der tatsächlich auch Musiklehrer in deiner Schule war.
Mhm.
Und haben dir das deine Eltern aufgeschwatzt, oder bestand da damals ernsthaftes Interesse, jetzt ein Instrument zu erlernen?
Es stand bei meiner Oma, die im Erdgeschoss gewohnt hat, meine Großeltern, wir haben oben in diesem Zweifamilienhaus gewohnt, stand schon seit Jahr und Tag ein sehr, sehr schönes, wertvolles Klavier rum.
Mhm.
Unbenutzt. Dieses Klavier hat für alles Mögliche überstanden. Also auch den Krieg und die Flucht meiner Großeltern. Und frag mich nicht, wie das dann letzten Endes in Mönchen gelandet ist im Jahr 1967, oder ob sie es von irgendwelchen Bekannten bekommen haben. Auf jeden Fall waren alle immer traurig, dass niemand an diesem schönen Klavier spielt. Und dann gab es einmal Ene Mene Mu. Und dann hat man gesagt, das könnte doch der Markus machen. Und dann habe ich erst nicht so richtig gezogen, habe dann aber, als ich angefangen habe, war ich 12, habe da schon Musik gehört, die auch viel Keyboard-basiert war. Synthesizer war das erste Instrument, das mich so richtig fasziniert hat. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, und ich dachte mir, ein Tasteninstrument zu beherrschen, kann ja so blöd nicht sein, falls ich später mal der neue Martin Gore werden möchte.
Ja, du hast ja festgestellt, dass dir der Synthesizer viel mehr bedeutet eigentlich als die Gitarre.
Ja.
Und dass du melancholische, traurige Musik fröhlicher Musik durchaus vorziehst. Also als du dir so deine ersten Mixtapes gemacht hast, wo ja dann Fade to Grey von Visage und eben die Songs von OMD und Softcell und Ultravox und so weiter drauf waren, hast du gedacht, das sind so die Mike Krüger überstrahlen.
Ja, das ist, da habe ich mir gedacht, das ist genau meine Musik. Musik, die nur für mich gemacht ist und für niemanden sonst. Und da habe ich mich so sehr drin wiedergefunden, dass ich die natürlich auch irgendwann vielleicht mal selbst machen wollte, aber vornehmlich gehört habe und dann irgendwann auch versucht habe, selbst zu spielen. Sehr zum Unbillen meines Klavierlehrers, dem ich schon die ganze Zeit habe versucht, so ein bisschen aufzuschwatzen, dass ich mal ein bisschen modernere Sachen spiele, nicht nur das klassische Chopin und Mozart und Beethoven und so. Fand er schon nicht so ganz cool. Und irgendwann bin ich aber so dreist mit einem Depeche Mode Notenbuch da eingeritten in der Klavierstunde. Und dann hat er gesagt, tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich unter meiner Würde. Mhm. Kann ich schon spielen, aber zu Hause und nicht hier. Kann er nicht haben.
Aber warum war er denn da so verstockt? War das ein älterer Herr, der dann auch keine Lust hatte, sich dann was Neues drauf zu schaffen oder zu sagen so, oh, das ist interessante, gute Popmusik, die will ich dir gern nahe bringen, wenn du das gern möchtest, mein Schüler?
Ja, nee, das war ein älterer Herr, der so die ganz, ganz klassische Pianistenausbildung hatte.
Mhm.
Und da ist ja auch viel cooles Zeug dabei. Also ich bin ja auch froh, dass ich Noten lesen kann, beziehungsweise konnte.
Mhm.
Und da auch 4-5 Jahre so die krasse Ausbildung genossen habe. Aber für meine eigene musikalische Entwicklung, klar, ich kann Keyboard spielen, aber ich durfte nicht die Sachen spielen, die ich wollte und habe deswegen auch aufgehört. Und weil ich dann auch plötzlich Mädchen für mich entdeckt hatte und dann das Klaviergespiele als sehr zeitraubend empfand.
Und du hast nicht nur Mädchen für dich entdeckt, sondern vor allen Dingen ja dann auch deine Liebe zu Depeche Mode.
Ja.
Und die fing ja etwas hindernisreich eigentlich an, weil die erste Single, die du dir vom Depeche Mode geholt hast, war I Just Can't Get Enough.
Ja.
Und das ist ja eigentlich genau, ironischerweise genau der falsche Song von der Band, weil er ja kein Song ist so happy, happy, joy, joy wie der. Und das Gute ist natürlich, dass es von da an für dich bei der Band ja nur noch besser werden konnte, oder?
Ja, das stimmt. Ich war wirklich so ein bisschen irritiert. Also ich mochte ja zu der Zeit Synthie-Pop schon. Und wenn man, was du gerade vorher gesagt hast, Visage, Ultravox, OMD, das war alles deutlich melancholischer als diese Single von Depeche Mode. Aber die wurde auch unter Synthie-Pop abgeheftet. Und ich habe mir gedacht, na gut, leih den Kollegen mal dein Ohr. Und dann war mir das aber wirklich zu happy. Und dann habe ich das Video dazu noch gesehen, in einer der ersten Sendungen, in den Musikvideos liefen. Und dann sahen die halt auch noch so Panne aus. Also so Martin Gore wie so ein BDSM-Biker-Schwuler. Dave Gahan hatte so einen super schlecht sitzenden Anzug. Sah aus wie der junge Günther Jauch, fand ich dann im Nachhinein. Also die wussten auch stylmäßig überhaupt nicht, wo es lang geht. Und dann habe ich es aber genau zeitlich so getroffen, dass es ja nur eine kurze Episode war, die in erster Linie Vince Clarke verantwortet hat. Mhm. Der Hauptsongschreiber bei der ersten Platte. Und der ist ja dann schon relativ zügig ausgestiegen. Und ab da hat Martin Gore die Songs geschrieben. Und beim zweiten Album, A Broken Frame, das dann 82 rauskam, da kam er dann der Sache schon deutlich näher. Und spätestens ab Construction Time Again 1983, da war das dann genau mein Ding.
Wobei es dann natürlich bei dir so ein Lieblingsplattenbattle gab. Ne? Ich meine, das Debütalbum von Depeche Mode, Speak and Spell, hattest du dir geholt, aber du dachtest zu der Zeit ja auch, also es kommt an Closer von Joy Division und 17 Seconds von The Cure und so gar nicht ran. Platten haben dir schon mehr bedeutet. Das heißt, zunächst hatte die Band gar nicht so einen einfachen Stand eigentlich bei dir. Du hast sie schon auf den Prüfstand gesetzt.
Ja, also die mussten noch deutlich düsterer und melancholischer werden. Und dann, so 83, 84, habe ich gesagt, okay, das darf jetzt auch in meinen Musikhaushalt.
Du hast gerade über den Style von Depeche Mode gesprochen und dass die beiden halt eben, also dass die Band halt, naja, gerade aus heutiger Sicht wirklich zweifelhaft aussah. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja damals cool, wobei selbst du hast damals gedacht, so cool ist das gar nicht.
Nee, das war schon Kraut und Rüben. Das war wirklich wie so eine bisschen irrlichternde Boygroup.
Aber irgendwann, so ab Mitte der 80er, hast du dich ja in so einen full-blown Goth verwandelt. Und mit deinem, naja, beispielhaften Dress hast du es ja dann sogar mit einem Foto in die Bravo geschafft, weil ein Fotograf anwesend war bei einem Depeche Mode Konzert, wo du in vollem Ornat aufgetreten bist.
Zweifelhafte Ehre, das ist mir auch ganz schön um die Ohren geflogen, weil dieser Fotograf, der hat sich heimtückischerweise nicht zu erkennen gegeben, hat uns einfach fotografiert, mein Kumpel Karl und mich, wir haben uns nichts dabei gedacht. Und dann war eben ein paar Tage später ein Bericht zu diesem Konzert von Depeche Mode. 1986 war das in München in der Rudi-Sedlmayr-Halle, Black Celebration Tour. Ein Konzertbericht in der Bravo und dann die Überschrift alleine schon so ganz groß, immer gut drauf und dann drunter, so verrückt sehen Depeche Mode-Fans aus. Und das dann in der Bravo. Und man muss ja dazu sagen, dass Depeche Mode zu der Zeit ja auch im Mainstream kommerziell sehr erfolgreich waren. Also People Are People war ja, glaube ich, sogar ein Nummer-1-Hit oder so. Und die Alben haben sich auch entsprechend gut verkauft. Und die waren ganz schön oft in der Bravo, muss ich rückblickend sagen, weil die Bravo damals auch das Thema New Wave und Goth so ein bisschen für sich entdeckt hat. Es gab sogar eine Foto-Love-Story im Goth-Milieu. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. hatte ich auch einen kleinen Auftritt, weil eine der Hauptpersonen war Ratte, ne? Eine große Goth-Mentorin von uns aus München. Mhm. Die war so ein paar Jahre älter als wir und die hat uns da so ein bisschen beraten, stylemäßig, und hat uns so auch krasse Musik vorgespielt. Und Ratte haben sie schon eher aufgetan für die Foto-Love-Story. Das war eine der Hauptpersonen und die hat uns dann auch irgendwann mal mitgeschleppt zu so einem Tag für ein Shooting in München. Aber da haben wir uns entsprechend unkenntlich gemacht.
Aber auf diesem Foto hattest du ja, du hattest so ein, was war das, ein Skelettkopf von einer Maus oder einem Hasen?
Katze.
Oder Katze, von einer Katze.
Ja, skelettierter, ja. Katzenkopf, ja. 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 Das war mein Lieblingsaccessoire. Ja. Habe ich bei uns im Dorf einen Straßengraben gefunden. Also eine Katze, die eigentlich schon fast komplett verwest war, hat wahrscheinlich der Traktor überfahren oder so. Und ich hatte da schon eh so eine Faszination für Totenköpfe, ist ja klar. Also ich habe dann aber nur so Kunststoff, Plastikdinger standen bei mir im Zimmer rum, so Kerzenständer, Totenköpfe. Da dachte ich mir, es wäre doch ganz geil, mal so the real shit. Also jetzt natürlich keiner von den Menschen, aber immerhin von der Katze. Und der hat ja auch einen guten Umfang. Mhm. So ein Katzenkopf, der ist ja wie so eine so Kinderfaust groß.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich den da sozusagen abmontiert und dann mit einem Zahnbürstchen sauber gemacht und noch in ein Säurebad geworfen. Da war der schön weiß. Und dann habe ich mir den an der Lederschnur um den Hals gehängt. Und da muss ich sagen, das hat sogar im fernen München in den einschlägigen Gothläden für Aufsehen gesorgt. Noch mehr natürlich bei uns im Dorf. Das war ein bisschen ungut, weil jede behämmerte Katze, die da verschwand, und es verschwinden viele Katzen im Dorf, die wurde natürlich mir zugeschrieben. Und
ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das nicht einfach gewesen sein kann. Ich meine, das Kaff, aus dem du kommst, ist in Obermeiern. Das ist
sehr katholisch geprägt.
Katholisch geprägt, wahrscheinlich sehr konservativ. Das war doch sicher kein leichtes Leben für dich. Oder hast du deine geheime, düstere Identität geheim gehalten und dich dann immer nur zurechtgemacht, unmittelbar bevor du aufs Konzert gegangen bist oder so. Also, dass du im Dorf dann in Zivil rumgelaufen bist, soweit das ging, soweit du das wolltest.
Naja, man muss dazu sagen, also ich musste zum einen, musste ich ja jeden Tag in die Schule und weil ich extrem ungern so früh aufgestanden bin, habe ich mir noch eine halbe Stunde gegönnt, die ich sonst für Make-up und Styling verbrachte. Das heißt, ich bin weitestgehend ungestylt in die Schule schon mal gegangen, also Haare jetzt nicht so trichtermäßig nach oben, diese typische Goth-Friese, sondern die hingen halt runter, waren halt nur die Seiten, waren kahlrasiert, aber die hat man dann nicht gesehen. Und ich habe mir, wenn überhaupt, in der Schule noch Kajal so ans untere Augenlid gemacht und ab und zu mal schwarz lackierte Fingernägel. Sonst aber die Haare waren unten, das ganze Geschmeide hing nicht dran, der Katzenkopf natürlich nicht.
Patchouli weggelassen?
Patchouli hatten nur die Frauen, die ich damals gedatet habe.
Alles klar.
Das hat mich aber nachhaltig traumatisiert, kann ich überhaupt nicht mehr riechen. Und schlimmer aber als die Schule, wo ich vielleicht noch so hätte einreiten können, war der Umstand, dass ich ja gleichzeitig noch Messdiener war, Ministrant.
Ach du Jemine.
Und das ging natürlich gar nicht, dass man da so im Gruftiornat in der Kirche einreitet. Aber da sah ich im Prinzip auch aus wie mein Schuloutfit. Mhm. Also den Kajal habe ich dann aber auch noch weggelassen. Aber ansonsten haben mich die Leute im Dorf schon regelmäßig in voller Montur gesehen, weil entweder am Freitagnachmittag an der Bushaltestelle, wenn der Bus nach München ging, da haben wir uns natürlich immer komplett aufgedonnert, wenn wir nach München zum Klamotten- und Plattenkaufen gefahren sind. Oder wenn ich am Wochenende mit meinen Kumpels in die Dorfdisco gegangen bin. Mhm. Selbst dafür haben wir uns aufgebrezelt, weil man muss ja gut aussehen, wenn man zu den 5 Songs, die der DJ dann gnadenhalber immer für uns gespielt hat, wenn man zu denen getanzt hat.
Aber wie hast du da auf so Lederhosen-Bazis reagiert? Oder wie haben die auf dich reagiert?
Ja, Paufs Maul gab es dann immer, ne? Weil das ist ja auf dem Dorf so die schlichten Gemüter, da wird er dann nicht gefragt, so, hey, was ist denn das für ein Style? Erklär doch mal, wieso siehst du so aus? Interessiert mich ja.
Nee, sondern anders ist scheiße.
Anders ist scheiße, wenn die was nicht kennen, da wird nicht lange gefragt. Da gibt's erst eine aufs Maul. Und wenn man dann noch die Zeit findet, dann hört man sich mal kurz an, so worum es da geht. Aber das passiert eigentlich in der Regel nicht. Und nö, das war leider dummer Kollateralschaden, blöder Begleitumstand, dass wir, solange wir dazu gezwungen waren, weil wir noch keinen Führerschein hatten, dass wir in die Dorfdisco gehen, da gab es eigentlich regelmäßig Dresche. Aber was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Man lernt ja dann auch so für die Dinge einzustehen, die einem was bedeuten. Und das hat auch meinen Eltern so ein bisschen Respekt abgenötigt, weil die fanden es natürlich auch nicht cool, wie ich aussah. Ne? Die waren im Dorf bekannt wie bunte Hunde. Meine Mutter hat im Rathaus gearbeitet, war im Kirchenchor, mein Vater auch in mehreren Vereinen. Jeder kannte die und jeder hat die drauf angesprochen, wie beschissen ihr Sohn aussieht und was ist mit dem los? Nimmt er Drogen? Ja. Klaut er Hostien in der Kirche? Gräbt er Tote auf dem Friedhof aus? Das mussten sie sich alles anhören und das tat mir auch wahnsinnig leid, aber das war eben für mich sehr wichtig für meine Selbstverwirklichung. Naja. Und an irgendeinem Punkt gab es mal eine ganz, ganz große Aussage von meinen Eltern. Da saß ich dann wieder so mit schwarz lackierten Fingernägeln und Schminke am Küchentisch. Und mein Vater war einmal mehr entsetzt und hat gemeint so, ich verstehe nicht, warum du so aussehen musst und erklär es mir doch mal. Und dann habe ich ihm so ein bisschen versucht, es zu erklären. Und er wusste ja, ich bin da oft irgendwie so mit einem Pfeilchen aus der Dorfdisco zurückgekommen oder mit Schrammen und so. Und er wusste, was da los ist. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wir finden es nicht gut, wie du aussiehst. Mhm. Aber offenbar ist es für dich ja so wichtig, dass wir da jetzt dir keine Steine in den Weg legen wollen. Wenn das Teil deiner Selbstverwirklichung ist und wenn du dafür sowas in Kauf nimmst, dass du jedes mindestens zweite Wochenende Dresche bekommst dafür, dann wollen wir dir das nicht verbieten. Mhm. Und das fand ich wirklich eine ganz, ganz große Geste, sehr, sehr fortschrittlich. Und man muss aber dazu sagen, dass ich ansonsten wirklich ein kreuzbraves Kerlchen war. Also ich habe keinen Alkohol getrunken, sonst auf dem Dorf fängst du mit 14 spätestens an, Bier zu saufen, mit 15 zu kiffen oder Schlimmeres. Manche in Ingolstadt war ja auch eine totale Heroin-Hochburg damals. Ach. Ja, ja, in den 80ern. Und davor hatten meine Eltern halt panische Angst, verständlicherweise. Ja. Aber ich habe keine Drogen genommen, ich habe noch nicht mehr Alkohol getrunken, bis ich 30 war und war zum Glück auch ziemlich gut in der Schule. Ja. Und ich glaube, sobald da meine Leistungen nachgelassen hätten, hätten sie die Daumenschrauben ein bisschen angezogen. Aber ich habe halt wirklich so mit einer Leichtigkeit dann auch so da durchgeeiert und habe dann das Abi gemacht, gab's nie Klagen von Lehrerseite auch. Mhm. Mein Direktor fand mich nicht so ganz cool, weil ich dann auch noch bei der Schülerzeitung geschrieben habe, die dann auf mein Bestreben hin politisch sich eher so links orientiert hat, weil ich fand dann auch so die ersten Punk-Sachen gut und habe mich dann politisch auch damit so beschäftigt. Und mein Rektor, der war halt CSU-Stadtrat und der konnte das natürlich nicht gut heißen. Mhm. Und der hat gesagt, als er mir mein Abi-Zeugnis gegeben hat, Herr Kafka, ganz ehrlich, Ihren Anblick werde ich hier nicht vermissen. So, ja, geht mir ganz genauso. Aber sonst hat mir Schule eigentlich Spaß gemacht. Ich hatte da meine Homies, noch zwei so Goths und wir hingen halt immer zusammen ab und haben halt dann auch drauf geachtet, dass jetzt mal abgesehen von unserem Erscheinungsbild wir uns sonst nichts zu Schulden kommen lassen, was uns nur das Leben schwer gemacht hätte. Ja. Also, nö. Und das hat meinen Eltern natürlich auch so ein bisschen, ja, das hat die beruhigt und deswegen hatte ich da auch meine Ruhe.
Aber dass du Messdiener warst, das finde ich höchst interessant. Warst du Messdiener aus Überzeugung, weil du gläubiger Christ bist und deinen Beitrag dazu leisten wolltest? Oder hast du es gemacht, weil es Tradition war und irgendeiner es ja machen musste?
Ganz ehrlich, so in dem Dorf und den vergleichbaren Dörfern in Bayern, da kommst du eigentlich gar nicht dran vorbei. Das ist so ein ganz wichtiger Teil des sozialen Miteinanders auf dem Dorf. Also die Leute, zumindest als ich Kind, Jugendlicher war, 70er, 80er, da sind einfach noch alle in die Kirche gegangen. Und dass die Männer sich davor oder danach zum Frühschoppen getroffen haben und die Frauen zum Plaudern und die Kinder zum Krawallen machen und spielen und so. Das war einfach gesetzt. Und es war eigentlich gar keine Frage, dass, weißt du, Mama im Kirchenchor, Papa im Gesangsverein und anderen Vereinen, dass ich dann Ministrant werde. Und ich habe ja nach der Kommunion, fängt man da so an, Ministrant zu werden. Und ich fand, ich war eh jedes Wochenende in der Kirche und dachte mir, gut, macht bestimmt Spaß. Und alle meine Kumpels, alle meine Mitschüler waren dann da auch am Start. Wir hatten eine gute Fußballmannschaft, die Ministranten, und ich habe ja auch im Verein noch Fußball gespielt. Dachte mir, das ist bestimmt lustig. Und irgendwann kam dann halt auch der finanzielle Aspekt zum Tragen, weil man hat pro Messe 50 Pfennig bekommen. Das war nicht entscheidend, aber entscheidend war, wenn man bei Beerdigungen oder vor allen Dingen Hochzeiten ministriert hat. Ja. Da konnte man sich nämlich am Ausgang der Kirche mit so einem Körbchen hinstellen, zum Klingelbeutel, und da haben dann die Leute was reingeworfen, das dann nur privat, so als Trinkgeld sozusagen, für dich bestimmt war. Und Beerdigungen war immer so 30, 40 Mark, Hochzeiten, je größer die Veranstaltung, auf bis zu 80, 90, 100 Mark. Und das war so, als 14, 15-Jähriger habe ich mir gedacht, ich bin reich. Ne? Ja. Und ich wollte mir ja so viele Platten kaufen wie möglich. Und ich habe eigentlich so meinen kompletten Ministrantenlohn dann umgesetzt in Vinyl. Und parallel dazu ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich überhaupt nicht gläubig bin. Ich habe zwar Religionsabitur, aber ich habe da schon mit 14, 15 angefangen, das alles so im Sinne der großen Philosophen zu hinterfragen, und habe dann eher so mein Ministrantendasein als kritischer Beisitzer in der Kirche verrichtet, als dass ich vielmehr jetzt gläubiger Christ gewesen wäre, der total am Start ist. Mhm. Also man muss sagen, auch wenn meine Mutter das nicht gerne hören wird, aber ich habe es dann wegen der Kohle gemacht und weil ich mir gedacht habe, ich finde eigentlich so die Leute, die das hinterfragen, deutlich spannender als das, was in der Bibel steht.
Naja, klar. Ja.
So kam das dann alles, ja.
Markus, du bist irgendwann dem Kaff entflohen und bist zum Studieren dann nach Erlangen gezogen. 1987 hast du Abi gemacht. Und da hast du dann bei Radio Downtown gearbeitet und hast dann angefangen, erstmal auch für Musikmagazine und Stadtzeitungen zu schreiben. Und du hast vorhin gesagt, dass du immer schon so ein bisschen so eine messianische Veranlagung hattest, Leute darauf aufmerksam zu machen, was sie denn für bessere Musik hören könnten. Nun hattest du jetzt plötzlich die Möglichkeit, dann auch drüber zu schreiben und Leute das in schriftlicher Form wissen zu lassen. Weißt du noch, wie das damals war? Und erinnerst du dich noch, warst du also stolz, wenn dann da unter dem Artikel dein Name stand und du dann eben da abliefern konntest?
Ja, das ging los beim Radio und ich habe dann regelmäßig auch Bands interviewt. Die kamen dann in meine Sendung und
das ist natürlich aber schon ein ganz schöner Schritt, Bands im Radio zu interviewen. Ja. Welche Bands kamen denn dann? Also die dann tatsächlich also internationale Musiker, die in Erlangen dann gespielt haben oder Ingolstadt oder?
Die erstmal noch nicht. Also da ging es dann eher so um die regionale Szene. Mhm. Und man muss sagen, dass Nürnberg ist jetzt nicht der Nabel der Welt, bis heute nicht. Aber Nürnberg ist eine sehr gute Stadt, um sich so in einem kleinen, überschaubaren Umfeld so ein bisschen was aufzubauen. Mhm. Es gab eine durchaus rührige Live-Club-Indie-Szene da. Jeder kannte jeden. Und ab dem Zeitpunkt, da die ersten lokalen Bands bei mir in der Sendung zu Gast waren, hat sich so mein Netzwerk ständig vergrößert. Ich war ja nicht von da, sondern ich war so ein Zugereister. Aber ja, ich habe dann mehr und mehr Leute kennengelernt, die da in der Musikszene waren. Und einer von denen, der war halt Sänger auch in der Band und gleichzeitig Musikredakteur bei der Stadtzeitung. Und der hat gemeint so, hey, du machst jetzt hier auch schon eine ganze Weile eine Sendung und ich höre die ab und zu. Hast du nicht auch Lust, Plattenkritiken zu schreiben und auch mal für uns Interviews für die Stadtzeitung zu machen? Und geschrieben habe ich eigentlich immer schon gerne. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und so hat sich das eigentlich immer vergrößert, so das Netzwerk, der Hebel. Und Nürnberg war da der perfekte Ort dafür. Und irgendwann war es halt dann auch so weit, dass ich überregionale Acts interviewt habe und dass Radio Downtown damals einer der ganz, ganz wenigen Radiosender deutschlandweit war. Also auch wenn es so eine kleine Klitsche war mit gerade mal 10 Angestellten und einer Reichweite, wenn man jetzt nur diesen Großraum Nürnberg nimmt, die dann auch sehr überschaubar war, auch von den Einschaltquoten her, gab natürlich deutlich größere, kommerziellere Sender da. Aber es war ein Sender, bei dem die Plattenfirmen wussten, okay, hier habe ich jetzt eine Band aus Seattle, Mud Honey, die kann ich nicht vielen Leuten anbieten in Deutschland zum Interview.
Ja.
Aber der Bude und dem Typen schon. Und das hat sich dann halt rumgesprochen. So, also sämtliche dieser ersten Seattle-Bands oder diese ersten Noise-Rock-Bands, Killdozer, Big Black, wie sie alle heißen, die saßen alle bei mir in der Sendung, weil ich eine von 5 vielleicht deutschlandweit war, in denen so Musik passiert ist.
Und da ist nämlich das, was du eben vorhin gesagt hast, da muss ja ein ziemlicher musikalischer Interessenwandel auch stattgefunden haben. Oder nicht unbedingt Wandel, aber es sind ja dann viele Interessen dazugekommen. Sprich, du warst erst der Goth-Typ, der Bauhaus, Depeche Mode und so weiter geliebt hat. Und plötzlich kam dieser Noise-Rock- und Metal-Kram dazu. Wo kam plötzlich das Interesse her? Also es ist ja fast ein Sakrileg unter den puristischen Goth, dass du plötzlich komplett andere Musik hörst, die ja gar nichts mit den Traditionen des der dunklen Szene zu tun haben.
Ja, es ist aber relativ einfach herzuleiten jetzt in meinem speziellen Fall. Weil nämlich einer der meist frequentierten Clubs von mir damals der Zirkus Gammelsdorf war. Mhm. Das war so ein kleiner Laden mitten in der bayerischen Pampa, also eine halbe Stunde von Ingolstadt entfernt, eine Stunde von München, 20 Minuten von Landshut. Also da war eigentlich nichts. Das war ein Ort, der hatte damals 1000 Einwohner und in dem gab es ein altes Programmkino, das in den 80ern auch zwischenzeitlich nicht bewirtschaftet war. Aber in den 70ern spielten da zum Beispiel schon Frank Zappa. So, das war so eine Kleinkunstbühne von motivierten Dorf-Hippies betrieben. Und dann stand der Laden lange leer und Ende der 80er hat den so ein Typ aus München übernommen und hat gesagt so, ich mache jetzt hier einen bayernweiten Szeneladen draus. Und das hat mich musikalisch sehr geprägt, weil als ich da am Anfang hingekommen bin, das war so 87, 88 um den Dreh, 89, da lief da auch noch viel so Goth, aber auch schon so, ich sage jetzt mal Goth-Rock im weitesten Sinne. Mhm. So Fields of the Nephilim, The Cult, Sisters of Mercy, Danzig. Mhm. Und von da war dann der Schritt nicht mehr so weit zu reiner, krachiger Gitarrenmusik, die dann halt nicht mehr so wirklich was Goth-mäßiges hatte. Mhm. Und dann auch nicht mehr weit zum Metal. Und also innerhalb von maximal 2 Jahren hat sich mein Musikgeschmack dann schon relativ rasant wegentwickelt von Goth hin zu dem Zeug. Ich habe schon immer noch Goth gehört, höre ich ja bis heute noch. Das war auch immer da.
Genau, aber deshalb, ich wollte das auch nicht ausschließen, dass du das durchaus weiterhin gehört hast, aber es hat sich ja eben viel getan und dein Geschmack hat sich ja wirklich in die Breite entwickelt und dafür, dass du gesagt hast, dass du irgendwann festgestellt hast, du liebst Synthesizer eigentlich mehr als Gitarre und plötzlich die Gitarre ja schon dann dominierend war in dem, was du dann gehört hast.
Ich habe da zu dem Zeitpunkt das erste Mal bei mir selbst ein Phänomen beobachtet, das eigentlich so bis heute da ist, nämlich, dass ich eigentlich nie in Schubladenkategorien dachte, was Musik betrifft. Also ja, ich war Goth, ich sah so aus, ich habe die entsprechende Musik gehört, aber ich habe zum Beispiel auch in meiner Goth-Hochphase hatte ich immer auch ein Herz für Pop. Also ich habe Talk Talk, Tears for Fears, Spandau Ballet und solche Sachen auch parallel gehört und ich habe dann irgendwann festgestellt, das einzige Kriterium bei mir in Bezug auf Musik ist, berührt die mich oder berührt sie mich nicht? Und was dann da draufsteht, worunter die Musik abgeheftet wird, für wen die eigentlich gedacht ist, das war mir immer total Latte. Und deswegen ist es bis heute so, dass ich parallel Sachen höre, die sich nach landläufiger Meinung eigentlich ausschließen. Also Techno genauso wie Metal und genauso immer noch wie Goth, aber dann auch so richtig cheesy Pop und so. Ganz viele Sachen, wo dann jeweils verboten draufsteht.
Ja.
Aber ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass einem da so viel geiles Zeug durch die Lappen gehen würde, wenn man so mit diesen Scheuklappen, diesen musikalischen durch die Welt läuft. Und wenn man mal ehrlich ist und sich mit den Leuten unterhält, deren Musik man vergöttert, dann sind das in der Regel auch immer Leute, die auch entsprechend offen sind für vieles andere oder einen anderen musikalischen Background haben, als das, was sie jetzt machen. Die meisten Techno-Leute, die ich gut finde, die kommen aus dem Indie.
Ja.
Zum Beispiel.
Über Techno müssen wir nachher auf jeden Fall noch reden. Aber du, nach deinem Studio bist du so Mitte der 90er nach Föhringen gezogen. Ich weiß nicht genau, warum ausgerechnet nach Föhringen, aber
das ist ein geiler Hoax auf Wikipedia.
Das ist ein Hoax. Ach, ja. Das ist nicht wahr.
Das ist nie passiert.
Ich dachte nämlich auch, der Metal Hammer hat nie in Föhringen gesessen. Der saß ab Mitte der 90er tatsächlich dann in München.
Ich habe das auch bei Wikipedia gelesen über mich selbst.
Ja.
Und ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wo Föhringen ist und was ich da jemals hätte verloren.
Und ich hätte schwören können, du hast deinen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar geschrieben.
Nee, das ist mir viel zu kompliziert, mich da irgendwie so als Autor zu bewerben und so. Und da steht eine Menge Quatsch drin. Aber das war wirklich der größte Quatsch. Ja. Er stand in einer ganz früheren Version noch ein Satz hinter, für den Metal Hammer ist er mit seinem damaligen Lebensgefährten nach Föhringen gezogen. Ich hatte nie einen Lebensgefährte, weil ich halt immer mit Frauen zusammen war und ich war nie in Föhringen.
Ja.
Wo ist denn das überhaupt? Irgendwo im Schwäbischen, glaube ich, ne?
Das ist genau, bayerisch-schwäbisches Land in im Landkreis Neu-Ulm.
Super, nee. Ja. Da, ich war da in meinem ganzen Leben nicht. Schon gar nicht für Metal Hammer und schon gar nicht mit meinem Lover.
Das heißt, du bist dann nach München gezogen zum Metal Hammer.
Genau.
Also du bist Redakteur beim Metal Hammer geworden.
Mit einem kurzen Schlenker übers Ruhrgebiet. Ich habe ja 93 mein Studium abgeschlossen und war dann erstmal so beruflich ein bisschen orientierungslos, was in erster Linie daran lag, dass ich beziehungsmäßig auch orientierungslos war. Mhm. Meine Langzeitbeziehung ging in die Brüche, was mich dazu genötigt hat, direkt aus meiner Wohnung in Nürnberg auszuziehen, weil der neue Typ schon da gewohnt hat.
Okay.
Der sich in meiner Abwesenheit eingenistet hatte, weil ich war, ich bin immer so vor, zurück im Ruhrgebiet, habe ich damals als Redakteur für Headbangers Ball gearbeitet. Ein Magazin, das es nur sehr kurz gab. Das war wirklich original der Ableger der damaligen MTV-Show, dieser Metal-Show mit Vanessa Warwick.
Genau.
Und da hat sich der Typ, der vorher den Metal Hammer gemacht hat, Viking House, die Lizenz gesichert und der hat dann für ein halbes oder dreiviertel Jahr dann dieses Magazin rausgebracht mit mir als festen Redakteur. Und dann wurde die Bude aber eben zugesperrt. Und ich war wieder arbeitslos und bin dann erstmal in Berlin abgetaucht. Einfach mal so gucken, was geht. Es war so relativ aufregend nach der Wende, so die erste Zeit. Und dann wäre ich fast von einem Escort-Service angeheuert worden. Mhm. Und dann kam aber, naja, ich wusste nicht so recht, wie verdiene ich jetzt hier so mal ein bisschen Geld. Ja. Und dann war so eine Anzeige in der Stadtzeitung, suchen irgendwie junge gebildete Herren, die Lust haben, Damen auf besonderen Abenden zu begleiten. Und dann bin ich zu der hin und hat sie gesagt, so ja, kann ich gerne in die Kartei aufnehmen. Und kurz bevor der erste Auftrag kam, kam eben Anruf aus München und da hieß es, hey, magst du nicht irgendwie Redakteur bei uns werden, bei Metal Hammer? Und da werden sie nicht lange überlegt. Weil die damalige Chefredakteurin vom Metal Hammer, Andrea Niracik, die hatte so ein paar Sachen von mir gelesen bei Headbangers Ball und in Rock Power hieß ein anderes Magazin, für das ich als fester Freier geschrieben habe. Und ich habe halt vornehmlich über Grunge, Industrial und Slayer geschrieben. Und Grunge und Industrial waren zwei Musikrichtungen, die damals auch so in Metal-Kreisen immer populärer wurden. Viele Leute haben das zusätzlich zu den klassischen Metal-Sachen gehört, aber es gab sozusagen kein Fachpersonal, das in einem Metal-Magazin drüber geschrieben hätte.
Also du hattest halt entweder du hast halt Thrash-Metal-Spezialisten oder du hast halt
True Metal
und Classic und Sleaze-Rock und so, aber diejenigen, die quasi auf dieses neue Ding dann aufgesprungen sind. Und ich meine, es war ja allgegenwärtig damals, Anfang der 90er.
Total.
Und es hat sich ja gegenseitig befruchtet, die Alternative Nation. Ich meine, es haben ja Soundgarden wahrscheinlich sogar mal auf den Metal Hammer geschafft, aufs Cover.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, die Leute, die da gearbeitet haben, die hatten aber halt einen ganz anderen Background als ich. Eben den klassischen Metal-Background. Und denen ist zu dem Sound nichts eingefallen. Aber so die Leser wollten natürlich schon mal was über Soundgarden und die ganzen anderen geilen Bands, die es da gab, so Saint Vitus und The Obsessed und
Caius,
genau, so also genau die ersten Stoner Rock Sachen.
White Zombie, so, ja.
Genau, gab es keinen, der darüber geschrieben hat. Und ich habe das damals beim Headbangers Ball und bei Rock Power schon gemacht. Und Andrea meinte eben, sie bräuchte so jemand. Mhm. Und dann war ich, ab dem Zeitpunkt, war ich dann sozusagen Sachbearbeiter für Grunge und Industrial beim Metal Hammer.
Sachbearbeiter, ja.
Ja, weil, also, wenn ich jetzt da auch nur über Iron Maiden und Judas Priest hätte schreiben müssen, dann wäre das komplett sinnlos gewesen, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Und da habe ich auch keine Vergangenheit.
Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, so erst sind Depeche Mode die größten Helden und plötzlich, keine Ahnung, Saxon und Halloween. Also da.
Naja, ich habe dann eine Menge aufgearbeitet. Ja, bleibt ja nicht aus, weil ich war dann insgesamt 4 Jahre Redakteur bei Metal Hammer bis 98, hab dann ja aber auch ab 95 noch zusätzlich Metalla, die Metal-Sendung bei Viva moderiert. Genau. Das ging ja auch bis 2000. Also ich hatte links und rechts Metal um die Ohren und hab's in dem Zuge halt auch mir auch noch den ganzen Metal-Kram drauf geschafft. Aber auch richtig so dieses klassische Metal-Zeug, weil ich ja gerade für Metalla auch viel bei Festivals gedreht habe, wo dann halt die großen Metal-Helden gespielt haben. Und dann habe ich mir das auch alles nochmal reingepfiffen.
Das heißt, du hast schon wie so ein, also die klassische, propere Journalistenschule. Du hast Recherche betrieben, du hast deine Hausaufgaben gemacht und du hast dich dann durch Diskografien von Bands, mit denen du bisher wenig Berührungspunkte hattest, auseinandergesetzt.
Ja, genau. Das ist bis heute ja nicht anders, egal aus welcher Ecke die kommen und ob mir die Musik gefällt oder nicht. Aber das war von Anfang an so, dass es eine möglichst lückenlose Vorabrecherche vor jedem Interview einfach auch für mich zum einen eine Frage des Respekts war gegenüber den Künstlerinnen und zum anderen mir natürlich auch so eine gewisse Grundsicherheit gegeben hat. Ne? Also wenn ich jetzt eine Metalband interviewe und höre mir vorher keine Platte von denen an und informiere mich auch ansonsten nicht, dann ist es natürlich, wird ja Mist.
Das, sicher. Der Kontakt zu Viva, wo du dann ja tatsächlich noch während deiner Metalhammer-Zeiten angefangen hast, der ist dann eben durch deine Arbeit, also es hat sich rumgesprochen, wer du bist und was du kannst. Und dann musste wahrscheinlich Adam Turtle, der halblegendäre erste Metal-Moderator, ersetzt werden, oder?
Ja, praktischerweise hatte ja der Metalhammer auch eine Kooperation mit Viva.
Ja.
Ich kann dir die genauen Hintergründe gar nicht erklären. Das hat mich auch gar nicht persönlich interessiert, weil ich immer so ein ganz cooles Verhältnis zu Adam hatte. Mhm. Also wir haben uns auch, bevor ich dann ihm sozusagen den Job weggenommen habe, haben wir uns immer wieder mal bei irgendwelchen Gelegenheiten getroffen. Ich als Helmer-Redakteur, er als Metaller-Moderator bei irgendwelchen Konzerten, Festivals oder so. Aber bei Viva war es dann wohl intern so, dass die mit dieser ja dann doch recht klischeehaften Ausrichtung ihrer Metal-Sendung, die hielten das, finde ich, mir so für ganz zeitgemäß. Gerade vor diesem Hintergrund, dass sich ja Metal auch so ein bisschen geöffnet hat in alle möglichen Richtungen. Mhm. Naja, da ist man dann halt relativ schnell bei mir gelandet und hat mich halt gefragt, ob ich nicht das, was ich da schreibe, einfach mal vor der Kamera erzählen möchte.
Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das ist ja schon ein anderer Schnack, ob du jetzt eine Band im Hotelzimmer oder Backstage interviewst und dann schreibst du später drüber oder ob du tatsächlich vor der Kamera deinen Job machst, Musikvideos ansagst oder tatsächlich Interviews vor der Kamera machst. Also das ist ja schon ein großer Schritt und das muss man ja dann auch können. Kannst du dich dann erinnern? Weißt du noch, wann du das erste Mal vor der Kamera gestanden hast und wie sich das anfühlte damals? Was du tatsächlich, also was musstest du anmoderieren?
Das war noch eine ganze Weile, bevor ich bei Viva angefangen habe.
Tatsächlich?
Ja, weil dieses Magazin, für das ich als Freier geschrieben habe, Rock Power, die haben dann zusammen mit einer englischen Produktionsfirma, das Magazin kam ursprünglich aus England, wurde halt für Deutschland lizenziert, die haben sich überlegt, eine Fernsehsendung Rock Power TV zum Heft zu machen. Und dafür gab es eine Pilotfolge, produziert von einem englischen Sender, von einer englischen Produktionsgesellschaft. Und die habe ich schon moderiert. Und diese Pilotsendung, das war ein Konzert und ein Interview mit, Achtung, Bonfire.
Aha.
Musste eine deutsche Band sein. Bonfire, die damals in Neumarkt in der Oberpfalz gespielt haben. Ja. Lustige Randnotiz. Ein paar Mitglieder von Bonfire waren vorher bei der Band Kakumen, die wiederum bei mir an der Schule am Christoph-Scheiner-Gymnasium entstand. Das waren die Metal-Jungs, die 3 Jahrgänge oder 4 über mir waren, mit ihren gestreiften Hosen, langen Haaren und so. Und die habe ich dann sozusagen interviewt für die Pilotsendung von Rock Power TV.
Ist die hier ausgestrahlt worden, diese Pilotsendung?
Nee. die sollte in England sogar bei ITV laufen. Ja. Da war Musik wirklich deutlich präsenter noch im Fernsehen als jetzt. Mhm. Aber letzten Endes hat es dann mit der Finanzierung alles nicht hingehauen. Auch so England, Deutschland und so weiter. Aber ich war da zumindest schon mal vor einer Kamera. Mhm. Und ich hatte ein Tape von dieser Sendung. Und fand es da schon eigentlich okay, vor einer Kamera zu sein. Ich fand es gar nicht so viel anders als im Radio, kurioserweise. Mhm. Weil ich habe mich einfach mit einem Mikro hingestellt und habe das, was ich sonst in ein Radiomikrofon erzählt habe, in eine Kamera erzählt. No big deal.
Ja, das sagst du, no big deal. Der eine kann es, der andere kann es nicht.
Ja, aber das für mich, ich fand Radio und dann auch später Fernsehen schon mal total praktisch, weil ich den Scheiß nicht tippen musste. Ich konnte es einfach erzählen und ich war bis heute, ich bin unfassbar schlechter Tipper und ich war immer der Letzte, der bei Metal Hammer die Texte abgegeben habe und nicht, weil ich so eine faule Sau bin, aber wirklich mit meinen 2 Fingern, bis ich diese scheiß 4-Seiten-Titelstory dann drin hatte. Das war so mühsam. Und
Interviews transkribieren ist die
Horror, beste. Horror. Und dann endlich Radio und vor allen Dingen dann Fernsehen und einfach das, wofür ich sonst stundenlang gebraucht hätte zum Tippen, zack, bumm, Minute, ist es raus. Also mir hat Radio eh schon total Spaß gemacht und ich fand dann Fernsehen eigentlich nur so die konsequente nächste Schritt. Aber es war eigentlich, gab es einen anderen Hindernisgrund für mich. Ich fand es ganz gut, dass die Leute mein Gesicht nicht kannten. Mhm. Das fand ich im Radio schon gut. Und es war zwar bei Metal Hammer so, bei diesem Soundcheck, bei dieser Rubrik, war so ein Mini-Thumbnail-Foto. Aber man hat mich auch nicht erkannt irgendwo auf Konzerten, selbst bei den einschlägigen Veranstaltungen. Und ich fand es gut.
Warst du ein gebranntes Kind von deiner Bravo-Geschichte damals?
Bravo-Geschichte und aufs Maul bekommen wegen Aussehen und so. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mich aufgrund meines Äußeren in irgendwelche Schubladen stecken zu lassen. Und ich fand mein Dasein in der Anonymität, in der man dann ja auch entsprechend ungestraft Verrisse schreiben konnte oder anderen Quatsch, ohne dass man seine Fresse dafür hinhalten musste, fand ich gut. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe keine Lust auf Fernsehen. Und dann haben die halt gemeint, probier's doch einfach mal. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht damit klarkommst, dass Leute dein Gesicht erkennen, dann hörst du halt nach einem halben Jahr wieder auf. Ein paar Monate später haben dich alle wieder vergessen. Mhm. Fand ich schlüssig. Mhm. Ist ja auch so. Mhm. Und dann habe ich also angefangen, Metaller zu machen. Und dann hat es mir aber totalen Spaß gemacht, das vor der Kamera stehen, das Erzählen und dann ja auch wirklich bekannte Bands zu interviewen und dann auch so die Lichtgestalten kennenzulernen. Mein erstes Interview mit Ozzy Osbourne, mein erstes Interview mit Rob Halford, mein erstes Interview mit Tom Araya. Das waren schon Meilensteine und das hat dann ja auch generell meine Interviewerfahrung und meine Interviewtechnik nochmal einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne gebracht.
Waren zu dem Zeitpunkt deine Eltern denn auch erleichtert nach dem Motto, aus unserem Goth-Problemsohn ist jetzt tatsächlich jemand geworden, der sogar vor der Kamera steht und seinen journalistischen Job verrichtet?
Nein. Also zu der ganz großen Erleichterung, das war noch ein langer Weg, weil meinen Eltern zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ganz geheuer war, dass ich Musikjournalist bin. Mhm. Also dass ich sozusagen mit dem Reden oder Schreiben über Musik Geld verdiene. Mhm. Das war ihm im Konzept war ihm das überhaupt nicht klar, wie mir jemand dafür Geld geben kann, weil Musik war für die immer brotlose Kunst. Mhm. Wenn man Musik selbst macht, kriegt man kein Geld und wenn man darüber redet, schon gar nicht. Woher soll das kommen?
Ja.
Mein Vater hat ja immer gesagt, so als ich ihm meinen Berufswunsch dargelegt habe, dass ich eben nicht Jura oder BWL studiere oder irgendeine Ausbildung mache, sondern dass ich Musikjournalist werde. Und dann meinte der halt so ganz trocken im breitesten Bayerisch zu mir, Gebur, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Und das Tolle ist, dass er jetzt über 3 Jahrzehnte später mit dieser Aussage so unfassbar recht hat, weil ich dieses große Privileg habe, ja, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ja, wie es immer so schön heißt. Ja, ja. Und dass ich bis heute über Musik reden kann und mir das meine Miete finanziert. Mhm. Das ist ein Riesengeschenk. Aber mein Vater hatte recht, dass meine Eltern so ein bisschen eine Vorstellung davon hatten und es gut fanden, was ich da mache. Das kam wirklich erst, als ich so mit MTV dann im Mainstream des Musikfernsehens angekommen bin. Mhm. Meine Mutter hat zwar immer ganz knallhart sogar die Metaller-Sendungen bei Viva auf VHS aufgenommen.
Okay.
Einfach weil ihr, ja, Sohn im Fernsehen war. Ja. Das hat sie erstmal so ein bisschen stolz gemacht, aber die Musik, die da lief, das war natürlich, es ging halt durch. So, nee. Und die Typen, wir haben ja auch Videos gespielt von, keine Ahnung, Dimmu Borgir und so, ja, den ganzen Black Metal Pinguinen, ja, und so. Da ist sie ja komplett vom Glauben abgefallen. Ja.
Also Mortal und so weiter.
Ja, durch die, ja, Welle, ja, also dass da meine, ja, Eltern noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt waren, dass ich damit meinen Lebensunterhalt perspektivisch bestreiten würde können, das habe ich dann auch verstanden. Aber als ich dann die MTV News gemacht habe, als ich dann wirklich jeden Tag, mhm, im Fernsehen war, als hier Plakatwände mit mir tapeziert waren und als ich dann auch in der Harald-Schmidt-Show war, in der NDR-Talkshow, ja, und so, da hat es mal so geklingelt bei denen.
Ja.
Und da wurden sie dann auch im Dorf von allen Leuten angesprochen, vor allen Dingen halt jüngeren Leuten. Mensch, der Markus bei MTV und so. Und dann mein Vater hat beim Bäcker und beim Metzger umsonst Zeug bekommen. Mhm. Und da war ich schon deutlich über 30, dass meine Eltern dann gesagt haben, so, Mensch, unser Sohn, irgendwie hat er es geschafft.
Aber bis auf die Tatsache, dass du aufs Maul bekommen hast, ist vieles ja relativ gut bei dir verlaufen. Du hast diszipliniert gearbeitet, du hast immer die nächstgrößere Stufe erreicht, du hast dich durch die Instanzen gearbeitet. Und irgendwann hast du natürlich auch immer häufiger und immer genauere Einblicke bekommen, wie das so hinter den Kulissen läuft von den Musikerinnen und dem Apparat dahinter. Gab es irgendwann den Punkt, wo dir auch Illusionen geraubt wurden, wo du dachtest, oh, so läuft der Hase, das hätte ich jetzt lieber gar nicht wissen wollen oder das ist ja sehr ernüchternd, wo du dann im Zweifel sogar dachtest, vielleicht bin ich hier nicht richtig.
Gute Frage. Also, ich musste erstmal feststellen, dass ich ja das große Glück hatte, in den wirklich fetten Jahren des Musikbusiness mittendrin gewesen zu sein.
Die goldenen 90er.
Die goldenen 90er, ja, und dann auch noch die frühen Nullerjahre, ja, als Plattenfirmen unfassbar viel Geld hatten und der große CD-Boom, als sie noch mal so viel Geld hatten. Und als es wirklich auch so war, dass MTV mit Rotationen Hits gemacht hat und ein riesiges Standing hatte, auch in der Musikindustrie. Und vor dem Hintergrund hat erstmal alles total Spaß gemacht. Also das war, dass ich für ein halbstündiges Interview Business Class nach New York geflogen bin und so. Da kann man halt nicht meckern. Ne? Es ist halt einfach geil.
Ja.
Und dass ich die Jahre mitnehmen durfte, das werden natürlich auch so jobmäßig die aufregendsten, ereignisreichsten in meinem Leben bleiben, für alle Zeiten, nehme ich mal an. Das Einzige, was da so negativ im Nachklang natürlich nicht ausblieb, war, dass das Musikbusiness als solche natürlich schon sehr geldfixiert ist und dass dann, ich habe dann auch gesehen, so wie Plattenfirmen im Endeffekt arbeiten, wie Hits gemacht werden und wie halt so Daumen rauf, Daumen runter über Karrieren entscheiden und so. Aber machen wir uns nichts vor, ich war halt selbst auch Teil dieser Maschinerie und ich habe auch gemerkt, dass ich ein entsprechendes Standing habe und wie viel davon abhängt, ob ich das Video von der Band im Fernsehen spiele oder nicht, oder ob ich die interview oder nicht. Und ich habe das immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und habe auch wirklich immer ganz genau darauf geachtet, dass ich meinen Arsch nicht verkaufe. Also so, ich musste schon immer hinter dem stehen, was ich da präsentiert habe. Klar, die MTV News war eine totale Mainstream-Sendung und da, wir haben jeden Tag irgendwie einen Beitrag über Britney Spears drin gehabt. Aber ich habe dann auch entsprechend versucht, da so eine gewisse ironische Distanz dann zu wahren und nicht jetzt kritiklos alles, was in Top Ten ist, abzufeiern. Ganz im Gegenteil, die haben dann immer noch am meisten auf die Mütze bekommen. Aber es wäre jetzt so ein bisschen heuchlerisch, wenn ich sage, dass mir dann bei meiner Beschäftigung im Musikbusiness da irgendwelche Illusionen geraubt worden wären. Ganz im Gegenteil, es war so, wie man sich in den krassesten Klischees vorstellt, so Kill Your Friends, wie das Szenario da beschrieben wird. Ja. Natürlich, ich habe nie jemanden umgebracht, habe nicht gesehen, dass jemand umgebracht wurde, aber so diese ganzen Klischees, also so hier Koks auf dem Tisch, Nutten an der Bar, Geld mit zwei Händen aus dem Fenster, den Fernseher hinterher, alles erlebt.
Aber interessanterweise du ja letztendlich gar nicht so richtig mittendrin befindest, sondern eher so der Zaungast,
der sich das so
alles das anguckt, aber die gesunde Distanz wahrt.
Ja, ist auch viel gesünder, da die entsprechende Distanz zu wahren, weil ich war da nie so richtig gefährdet, komplett durchzudrehen, auf mehreren Ebenen. Also ich bin aufgrund meiner Persönlichkeit nicht so gestrickt, dass ich jetzt irgendwann so in diesen totalen Wahn verfallen werde. Da hätten mir meine Eltern auch so wirklich was erzählt. Ja. Und für mich stand halt immer das aufrichtige, ehrliche Interesse an der Musik im Vordergrund. Und das andere, das habe ich wirklich so als crazy Begleitscheiß konsumiert, als hätte ich einen Fernseher angeschaltet. Und klar, ich hatte auch ein paar Jahre, die ich so ein bisschen hedonistisch bestritten habe. Das war die erste Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, als ich dann auch Single hier war. Und da haben wir gedacht, schauen wir mal, was geht. aber selbst da war das alles noch in einem total überschaubaren Rahmen. Ja. Und ich fand's deutlich spannender, mir das von außen anzugucken, als mich da selber jetzt komplett hinzurichten.
Du hast eine Weile ja, also um nochmal ganz kurz zu Viva-Zeit zurückzukommen, du hast ja dann nach Metalla, hast du dich ja dann um die Sendung Vava gekümmert, die so alles so zwischen Indie, Alternative und Punk gezeigt hat, und die Fortsetzung folgt ja dann eben mit Two Rock auf Viva 2 und dann nochmal später gab es halt eben MTV Spin und MTV Rock Zone und dein Job, der dürfte dir musikalisch sicherlich sehr viele Türen geöffnet haben. Kannst du dich noch erinnern, was so für dich rein musikalisch betrachtet so die aufregendste Zeit, die tollste Phase war, wo du so richtig dachtest, boah, da geht's jetzt gerade ab, da sind so viele neue Sachen, die mich total interessieren?
Ich hatte das nahezu ohne nennenswerte Unterbrechung durchgehend. Seit mehr als 3 Jahrzehnten, weil ich immer an dem Punkt, an dem ich eine bestimmte Sache gelangweilt habe, habe ich dann simsalabim wie von selbst was Neues entdeckt, das mich total fasziniert hat. Ich hatte nur einmal so einen Hänger. Es gab da doch diese British Rock Invasion Anfang der Nullerjahre, so
Franz Ferdinand,
genau, Block Party, Kaiser Chiefs und sowas. Das fand ich, und Strokes war der Anfang von dem Ganzen, so als amerikanische Band, die aber auch in England eher populär war am Anfang. Und das habe ich noch total aufgesogen und fand es toll, dass Rockmusik gerade aus England in der Form so eine kleine Renaissance hat. Aber dann, als dieser erste Hype vorbei war, so 2003, 2004, habe ich wirklich so 2-3 Jahre nichts Aufregendes mehr für mich gefunden.
Ja, da war so ein bisschen der Rockofen verfeuert.
Genau, Rock war irgendwie durch. Das hat sich dann, fand jeweils die ersten Platten von den gerade genannten Bands, die fand ich alle noch mega.
Ja.
Und die zweiten fand ich dann schon öde. Und dann kam es zu so einer Schwerpunktverlagerung in meinem Musikgeschmack, weil Rock war für mich dann wirklich, auserzählt, zu einem gewissen Grad. Da habe ich dann nur noch sehr vereinzelt Sachen für mich entdeckt. Aber dann habe ich mich viel eingehender mit elektronischer Musik beschäftigt und habe eigentlich dann auch darüber festgestellt, was zu der Zeit mein Problem war. Also das Problem war so zweiteilig, sage ich jetzt mal. Zum einen habe ich ja eigentlich seit Anfang der 90er, muss man schon sagen, wenn man die Radiozeit in Erlangen noch mitnimmt, nur über Rockmusik geschrieben, berichtet, Fernsehsendungen gemacht, ausschließlich. Nur gitarrenbasierte Musik.
Ja.
Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt für mich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Ohren so total zugesuppt waren von diesem E-Gitarren-Gejaule. Das klingt wie meine eigene Oma. Aber es war wirklich so. Und ich konnte auch diese normalen Songstrukturen nicht mehr haben. So Chorus, Refrain, Bridge, tralala, ganz schlimm Gitarren-Solo und gib ihm wieder von vorne. Ich konnte es auch nicht mehr haben, dass mir immer irgendwelche Typen was vorgesungen haben und dass ich einfach ganz, ganz wenig Raum in dieser Musik fand, die ich eigentlich jahrzehntelang gehört habe. Mhm. Und dann habe ich für mich elektronische Musik entdeckt. Vorzugsweise elektronische Musik, bei der niemand gesungen hat. Und dann hatte ich das erste Mal das Gefühl, aha, es geht also, dass man in einem Song nicht alles vorgegeben bekommen muss, sondern nur so ein ganz rudimentäres Gerüst hat und das dann entsprechend selbst mit Sachen anfüllen kann, von denen man denkt, die passen da jetzt.
Also du jetzt in deiner Vorstellung oder du jetzt als aktiver DJ, der an den Knöpfchen dreht und
beides,
den Bass verstärkt und
das ging ziemlich parallel. Also ich hab schon Mitte der 90er so, also elektronische Musik habe ich immer gehört. Das erste, was ich aufgelegt habe, war Drum and Bass, Mitte der 90er Jahre. Aber das war eine relativ kurze Episode. Und dann aber, ich habe das klassische Trip-Hop-Zeugs damals gehört. Hier Portishead, Massive Attack und so. Elektronische Musik war immer da. Vier Viertel Techno habe ich für mich Ende der 90er Jahre in Köln entdeckt. Als ich da gelebt habe, zu Viva 2 Zeiten, es gab da so eine Party von Compact Records, so ein Label aus Köln, wo ich dann regelmäßig war. Und da habe ich Techno für mich entdeckt und habe dann auch so 2000, 2001 angefangen, das aufzulegen. Und da war es aber auch noch so, dass ich am Anfang Techno gespielt habe, der im weitesten Sinne noch so eine Verbindung hatte zu Elektropop, Elektroclash, klassischen Songstrukturen, so die Sachen, die damals auf Gigolo Records rauskamen, so dieses Electroclash-Zeug, so Fischer Spooner und wie sie alle hießen, Vitalik. Das war so mein Sound damals, aber das wurde dann immer minimaler, immer flächiger.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwann mal so Minus Records für mich entdeckt und das war ja im Prinzip nur noch eine Vierteldrum mit zwei Geräuschen, 7 Minuten lang. Und das war aber wichtig für mich, um meine Gehörgänge durchzuspülen und um mal so einen anderen Bewusstseinszustand durch Musik zu erreichen. Ich habe es wirklich dann auch geschafft, vollkommen ohne Drogen, ohne Alkohol, um 7 Uhr morgens in der Panorama-Bar zu tanzen auf minimalen Techno und war so glücklich dabei. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich schon jahrelang nicht mehr auf Rockmusik getanzt, aber elektronische Musik war dann für mich die totale Erleuchtung. Oder auch das erste Burial-Album. Ist zwar kein Techno, aber Dubstep. Aber das war auch von der Atmosphäre her, die Instrumentierung, die ganzen Sounds. Das war auch so eine totale Erleuchtung. 2008 kam das, glaube ich, raus. Und über diesen Umweg oder dieses parallele Hören von elektronischer Musik habe ich dann auch wieder zu songbasierter und auch zu Gitarrenmusik zurückgefunden. Okay. Und so seit 2010, 2011, 2012 höre ich halt auch sau gerne wieder. Also Lieblingsband ist Foals seit 10 Jahren und alles, was so in dem Fahrwasser ist. So. Und jetzt höre ich wirklich zu gleichen Teilen elektronische Clubmusik, elektronische Zuhause-Hörmusik, also so Apparat, Moderat und solche Geschichten. Und eben auch klassischen Indie-Pop, Indie-Rock. Und zwischendurch immer noch ein bisschen Metal. Und Industrial. Und dann aber auch wieder ganz viel alten Kram von damals, wenn ich Bock habe, dass ich mal wieder so den Brückenschlag wage. Und das spiele ich ja auch alles in meiner Radiosendung.
Ja, genau. Auf die wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Wir sind jetzt ein bisschen vorgesprungen, wobei natürlich die elektronische Musik bei dir ja schon früh angefangen hat. Ich möchte ganz gern noch einmal kurz etwas früher einhaken. Und zwar hast du ab Ende 2009 für Kabel 1 und dann später für ZDF Kultur die Sendung Number One gemacht. Und das ist ein Format, wo du wirklich auf die großen Weltstars getroffen bist. Und denen bist du nach auch die Pelle gerückt und hast tatsächlich intime Einblicke bekommen. Und hast dann 45 Minuten lang hat sich die Sendung dann mit entweder U2 und Bon Jovi und natürlich Depeche Mode und Bee Gees und Metallica und Phil Collins und Robbie Williams und die Ärzte und so weiter und so fort. Also wirklich all die Großen, mit denen hast du dich auseinandergesetzt. Und das macht natürlich ganz schön Eindruck. Wie hast du dich da vorbereitet auf diese Sendung? Also gerade bei Künstlern, deren Musik du vielleicht vorher, also die du vielleicht vorher nicht in- und auswendig kanntest, so wie eben bei Depeche Mode. Ich meine, Bee Gees zum Beispiel, das ist ja ein Riesenwerk. Wenn du jetzt da ein gutes, tiefgehendes Interview führen willst, dann musst du dich ja auch mit der Band vernünftig auseinandersetzen vorher. Wie ist das dann? Hast du dann da zu Hause gesessen und dir die ganzen Bee Gees-Platten reingepfiffen, geguckt, für wen die noch alles so geschrieben haben und wer mit von den Bee Gees geschriebenen Hits groß geworden ist und so weiter? Wie funktionierte das?
Das habe ich gemacht. Genau so habe ich das gemacht. Weil natürlich in der Größenordnung, das konnte man nie bringen, aber in der Größenordnung schon gar nicht, dass man sich einen Tag vor dem Interview den Wikipedia-Eintrag durchliest. Mhm. Das wird nicht reichen bei Künstlern, die irgendwie schon Jahrzehnte auf der Uhr haben und ein entsprechendes Gesamtwerk. Das muss man auch alles auf dem Schirm haben, weil man ja auch wissen muss, worüber die da reden. Mhm. Sonst wird es sehr seifig, das Terrain. Zum Glück gab es zu der Zeit schon die Möglichkeit, das entsprechend zeitverkürzt online zu machen. Die Möglichkeit hatte ich in den 90ern noch nicht. Ich erinnere mich noch an mein erstes Madonna-Interview 1998. Da habe ich am Tag vorher davon erfahren. Da war die bei Wetten, dass. Und dann hieß es, sie gibt ein Interview, das gibt sie Viva, du machst es. Morgen Vormittag um 11 im Hotel in Düsseldorf. Madonna, eine Stunde. Und dann habe ich gesagt, okay, also was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zwischen 18 Uhr am Vortag, als ich die Meldung bekommen habe, und morgen früh um 10, soll ich die ganze Nacht durch versuchen, wenigstens eine Madonna-Biografie durchzuprügeln, die ich im Regal stehen hatte? Oder mache ich halt meist ganz anders und rede mit ihr eben nicht über ihre Gesamtbiografie oder die letzten 20 Platten, sondern halt nur über die neue und die musikalischen Einflüsse. Und ich rede mit Madonna einfach über Musik. Mhm. Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden und habe ihr ganz ehrlich gesagt, so, pass mal auf, die Sachen fand ich noch cool von dir. Und da habe ich dann so ein bisschen den Faden verloren, fand ich nicht so cool. Und die neue Platte, das war damals Ray of Light, die rauskam, mhm, die fand ich wieder cool. Mhm. Und dann haben wir über Kraftwerk geredet und über elektronische Musik und hatten so einen Spaß dabei. Und die war ganz froh, dass sie mal nicht über so...
Mhm, so Gossip-Scheiß
und ja, sowas, genau, reden muss, ne? So über Regenbogenpressenmaterial, ja, sondern wirklich über Musik. Und mhm, die hatte ja immer schon einen totalen Plan. Die hat ja genau immer zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet. Und das kam nicht von ungefähr. So. Genau, und die Möglichkeit aber so jetzt mal so kurz einen anderen Interviewverlauf festzulegen bei Leuten wie U2 war in dem Format eh nicht möglich, weil dieses Format die komplette Geschichte dieser Künstler abbildete. Mhm. Die musste ich drauf haben. Ja. Und deswegen habe ich da auch wochenlang vorher mir alles drauf geschafft, was es an Informationen gab. Online, offizielle Biografien, die als Buch erschienen sind. Plus eben mit dem Redakteur, mit dem Autor. Es war immer so ein Redakteur pro Projekt abgestellt. Und mit dem zusammen habe ich dann eben das Drehbuch und den Interviewfahrplan erarbeitet, mhm, weil wir ja zu den Sachen, die wir in der Sendung behandeln wollten, nach Möglichkeit auch idealerweise eben so einen O-Ton dazu haben. Mhm. Und dann eben das alles entsprechend bebildern wollten. Aber da war es unerlässlich, dass man sich alles an Informationen draufschafft, was es so gab.
Und hast du dann einen dieser großen Künstler für dich wiederentdeckt oder erstmals entdeckt, dass du dachtest, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das Gesamtwerk von Phil Collins dann doch so viel zu bieten hat, oder?
Den würde ich auch als Ersten nennen. Den und Sting und die Bee Gees. Mhm. Also klar, ich habe ein bisschen Police gehört damals. Ich habe auch als Kind ein bisschen Saturday Night Fever gehört. Aber in den Jahrzehnten dazwischen habe ich die komplett aus den Augen verloren. Das, ja, Solo-Zeug von Sting hat mich und überhaupt nicht interessiert.
Bei den Bee Gees eben auch das Jahrzehnt davor.
Ja.
Oder die anderthalb Jahrzehnte davor, ja.
Genau. Und bei Phil Collins, der war natürlich für mich in den 80ern musikalisch der Satan. Ne?
Ja.
Lief ja rauf und runter. Ja. Jeder Radiosender hat mindestens einmal pro Stunde Phil Collins oder Genesis gespielt. Und das konnte man einfach nicht hören als Goth oder egal was es war, Phil Collins ging halt nicht. Und dann habe ich mich aber eingehender mit dem beschäftigt und habe halt so nach und nach festgestellt, dass man vor seinen Songschreiberfähigkeiten zumindest mal Respekt haben muss. Mhm. Und als ich den dann auch noch persönlich kennenlernen durfte und dann gemerkt habe, was das für ein super cooler, super lustiger Typ ist, der auch vollkommen selbstironisch auf sein Gesamtwerk blickt, da war es um mich geschehen. Und ich habe wirklich, nach dem Interview mit Phil Collins, habe ich mir damals noch bei iTunes, gab es noch keine Streamingdienste, habe ich mir dann den kompletten Genesis und Phil Collins Backkatalog auf den Rechner geladen, weil ich den Typen so super cool fand. Ähnliches bei den Bee Gees. Und das war so ein Geschenk, dass man so mit so Leuten, wo man sich dann eigentlich immer schon gedacht hat, naja, die Musik fand ich immer scheiße, der Typ wird jetzt auch nicht so spannend sein, zumindest für mich persönlich. Aber dass man da dann so auf so wunderbare Art und Weise eines Besseren belehrt wird und dann ganz neue Facetten an Künstlern entdeckt, die man vorher so ein bisschen einfach vollkommen ignorant eigentlich, muss man schon fast sagen, nicht auf dem Schirm hatte. Das war ein ganz, ganz großer Zugewinn. Während ich bei Bon Jovi sagen muss, der hat mich vorher nicht interessiert und nachher auch nicht. Das hat sich dann auch auf eine Art und Weise bestätigt, wo ich dann einen schönen Haken hintermachen konnte.
Aber manchmal ist es ja auch so, dass man tatsächlich mit den Leuten die besten Interviews führt, wo man dann vielleicht auch am wenigsten Interesse daran hat oder wo die Musikkünstler, deren Werk man vielleicht gleichgültig entgegensteht, dass man dann feststellt, ah, gerade deshalb können wir jetzt ein gutes Gespräch führen, weil es so wertfrei ist.
Ja,
ist so.
Ja, genau. Ich habe mich einfach mit Phil Collins von Mensch zu Mensch unterhalten. Ja. Ich habe den Sachen gefragt, die mich als Mensch interessieren. Mhm. Was wie er als Mensch so tickt. Und natürlich kann man viel über die Musik da rausfinden und abklären, aber eben nicht alles. Und allein der Umstand, dass man da jetzt nicht so als Fan hinkriegt, I'm not worthy-mäßig, und aber auch nicht in Gefahr gerät, so nerdmäßig jetzt so sein Fanwissen abzufragen, das ist eher ein Vorteil in Interviews. Und das mit Phil Collins zählt bis heute jetzt mal so vollkommen wertfrei. So allein aus musikjournalistischer Sicht zu meinen besten Interviews. Und es gibt mehr Künstlerinnen und Künstler, deren Musik mir eigentlich immer schon mindestens am Arsch vorbeiging, mit denen ich aber Interviews führen konnte, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben, weil sie auch so erhellend waren. Und trotzdem hatte ich auf der anderen Seite nicht das Pech, dass jetzt die Interviews mit meinen großen Helden scheiße liefen, weil zu nerdig, weil zu fanig und so. Also alle meine Gespräche mit Depeche Mode, bis auf eine Ausnahme, das hatte aber andere Gründe, oder auch mit Robert Smith oder Nick Cave oder damals noch Morrissey, als er noch nicht so ein Arschloch war, die liefen alle super. Mhm. Auch aus einem Grund, weil ich halt einfach über diese Leute sehr, sehr viel weiß. Also eigentlich mehr als über mich selber. Da kann dann auch nicht viel schief gehen im Interview, wenn man nicht so total behämmerte Fragen stellt, aber man hat halt so ein Grundwissen, da gerät man dann auch relativ schwer aufs Glatteis.
Ja. Du hast vorhin deine Radiosendung erwähnt und du hast gerade eben gesagt, dass du eben halt natürlich auch dass du nicht zwangsläufig als Fan und I'm not worthy mäßig an die Künstler herantrittst, aber natürlich bist du Fan von vielen und deshalb glaube ich, hast du jetzt auch diese Radiosendung auf Ego FM seit 4, 5 Jahren oder seit 2017, glaube ich. Die preist du auf jeden Fall immer an, als mit, dass du Musik spielst, die dir am Herzen liegt.
Ja.
Ist das so ein bisschen erfüllend, dass du jetzt da an der Stelle nicht mehr vor die Kamera treten musst und so weiter, sondern gemütlich in deinem Radiostudio sitzt oder beziehungsweise das vielleicht sogar bei dir zu Hause aufzeichnest und dass du Herrscher dieser 2 Stunden Sendung bist und da machen kannst, was du willst und einfach Songs zusammenwürfelst, auf die du gerade in dem Moment Bock hast, egal ob es neu oder alt ist? Ist das so eine angenehme neue Freiheit, die du da ausleben kannst?
Ja, ist ein Traum. Also
Es ist ja fast wieder zurück zu den Wurzeln eigentlich.
Ja, und ich dachte gar nicht, dass ich nochmal in die Verlegenheit geraten könnte, dass ich einfach spielen kann, was ich will und erzählen kann, was ich will, weil sich ja alles im Laufe der Jahrzehnte immer noch mehr formatiert hat und dass ja jetzt auch so nicht kommerzielle Musikstile, die haben ja überhaupt keine mediale Öffentlichkeit mehr. Es gibt bei keinem Musikfernsehsender irgendwie eine undergroundige Sendung, sowas wie Rocksound oder Spin oder sowas, wird es heute ja gar nicht mehr geben. Und es gibt kaum noch Printmagazine. Also klar, es gibt so Special Interest Dinger noch, aber die Musiklandschaft hat sich einfach in einem Maße verändert. Da ist es eine super Ausnahme und ein Riesengeschenk, dass man eine Radiosendung hat bei einem Sender, der von dann schon ziemlich vielen Leuten gehört wird, dass man einfach machen kann, was man will und auch erzählen kann, was man will. Und du hast vollkommen recht, das geht eigentlich so ein bisschen zurück zu den Wurzeln auf eine Art und Weise, die ich nicht mehr für möglich gehalten hätte.
Ja. Und gleichzeitig geht natürlich nicht so viel und momentan durch die Quarantäne, durch Corona. Mhm. Und das ist natürlich für DJs genauso schlimm wie für Bands. Man kann nicht auftreten.
Ja.
Oder eben im Internet. Und tatsächlich tust du das ja. Also du hast eine Reihe namens Quarantechno. Und da legst du zusammen mit deiner Frau Babette Conradi auf.
Ja.
Und auch die hat ja tatsächlich eine Gitarrenvergangenheit, wenn ich mich nicht irre. Hat auch beim Radio gearbeitet oder arbeitet immer noch. Und ihr habt ja mittlerweile auch schon oft beruflich miteinander kooperiert. Habt ihr euch tatsächlich über die Musik kennengelernt und ist es hilfreich, also in so einer, also bei der partnerschaftlichen Harmonie, dass ihr beide ein ausgeprägtes musikalisches Interesse an diversen Dingen habt?
Wenn dieses gemeinsame Musikinteresse nicht da wäre und der Umstand, dass sie damals bei Radio Fritz eine Sendung hatte, wären wir sonst nicht verheiratet. Das ist, also wir haben uns genau so kennengelernt, weil ich habe diese Sendung oft gehört. Die kam immer nachts 22 bis 1 Uhr und fand die Musikauswahl spitzenmäßig. Mhm. War genau mein Sound. Und ich war da so regelmäßiger Hörer seit bestimmt schon einem Jahr. Und dann hat Babette so eine Pilot-Fernsehsendung für den RBB gemacht. Ein Sofa in Berlin hieß diese Sendung. Da gab es zwei Ausgaben davon. Und ich wurde für die zweite Ausgabe als Gast angefragt. Konzept der Sendung war, dass junge Leute neu nach Berlin kommen und da versuchen Fuß zu fassen. Entweder als Koch oder als Social Media Beauftragter oder so. Und dabei helfen ihnen Babette und Thomas Tulpe, ihr Co-Host, um so ein bisschen jetzt ein Netzwerk in Berlin zu haben. Das war so halb gescriptet, die Show. Und ich sollte da eben auch ein Part übernehmen. Und dann kam diese Anfrage vom RBB an mein Management. Und mein Manager meinte so, Markus, wir haben mal wieder eine Anfrage vom RBB. Machen wir nicht, oder? Weil RBB galt bei uns agenturintern so ein bisschen als, ja, ist nicht so die ganz coole Bude. Die haben dann auch immer nur so komische Shows gemacht, wo man vom Greenscreen saß und irgendeinen Scheiß zu irgendeinen tollsten 100 Brücken in Berlin erzählen sollte oder so. Haben wir kategorisch immer gesagt, so, nee, machen wir nicht.
So eine Talking-Head-Sendung.
Ja, genau. Und dann habe ich aber nochmal nachgefragt, weil ich wusste, es geht im weitesten Sinne irgendwie um Musik und das ist auch eine neue Sendung. Und dann frage ich so, wer macht die denn? Kennt man die Leute? Und dann meinte mein Manager, die eine heißt Babette Conradi und ich so, Moment mal, das wird doch nicht die Babette Conradi von Radio Fritz sein, deren Sendung ich so gerne höre. Und die war's. Und das war genau der Grund, warum ich in diese Sendung gegangen bin, in der wir uns kennengelernt haben und in der im Skript stand, dass wir uns bei einem aphrodisierenden Dinner, dass der Typ Koch, der als Koch neu nach Berlin kommt, für uns kennenlernen und ineinander Schock verlieben und uns am Schluss dieser geskripteten Szene küssen. Und genau so kam es und einen Monat später war ich der Mann an Babettes Seite.
Das ist romantisch und äußerst ungewöhnlich.
Ja, es ist wirklich, also das wäre nie passiert, wenn ich ihre Sendung nicht gehört hätte. Da kam so viel zusammen, aber am Ende kann man es darauf zurückführen, dass sie und ich einfach eine flammende Liebe für Musik haben und zufällig auch noch den annähernd identischen Musikgeschmack. Mhm. Und unsere Beziehung war von Anfang an geprägt von Musik. Wir haben immer Playlisten gemacht zusammen, in der die haben wir dann beide Songs reingeschoben. Wir haben uns immer Sachen vorgespielt. Mhm. Wir haben schon sehr früh Back-to-Back auch aufgelegt.
Unser, da fahrt ihr euch nicht in die Parade, das klappt gut?
Hat ein bisschen gebraucht, ja. weil wir beide so Back-to-Back-Bitches sind. Also ja. So von wegen, das muss schon... Da muss schon jemand ganz, ganz gut dazu passen, um sich da nicht drüber aufzuregen.
Ja, genau.
Und ich kann das wirklich nur mit ganz, ganz wenigen Leuten. Und am Anfang war mir Babette zu hart und zu schnell. Und die hat mir immer so ein bisschen mein Set zerschossen. Ja. Und dann haben wir uns aber jetzt so ein bisschen im Laufe der Zeit angenähert. Und jetzt ist es einfach so ein blindes Vertrauen. Und es ist also die Sets, das ist dann eh schon so, dass ich mir immer denke so, boah, geil, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, aber das passt ja so spitzenmäßig und der Übergang, ja. Ich habe gleich Tränen in den Augen und so. Ja, ja, also Musik, also ohne wäre unsere Beziehung nicht vorstellbar. Mhm.
Ihr legt ja beide mit Laptops auf und wie ist das bei dir? Ich meine, du hast dir vor 40 Jahren deine erste Platte gekauft, so ungefähr, 1981, ja.
Ja,
ja. Ist dein Wohnzimmer wandhoch voll mit Platten und CDs oder hast du alles mittlerweile runterreduziert oder hast du nur noch das Gesamtwerk von Depeche Mode? Also es ist ja so, dass viele Menschen sich über die Jahre ja häufig dann auch von Dingen trennen, wenn sie es denn können. Also es kann ja nicht jeder. Und gerade von CDs haben sich ja mittlerweile viele Menschen getrennt, weil sie denken, ja, ist eh nichts wert und dafür zeug ich damit und kann ich eh alles online streamen. Vinyl ist dann immer noch ein bisschen was anderes. Ja. Wie ist es bei dir?
In meiner Wohnung stehen nur noch sehr ausgesuchte Vinyls. So, ich würde mal sagen 500. Die restlichen ungefähr 9500 stehen im Keller in einem zwei sehr, sehr großen Regalen, weil Vinyl genauso wie Bücher zu den Kulturgütern zählen, von denen ich mich einfach nicht trennen kann. Mhm. Ich habe einmal wirklich aus Platzgründen und weil es innerhalb kurzer Zeit mein fünfter Umzug war und ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, die Kisten zu schleppen, die ich eh noch nicht ausgepackt hatte, von einem Umzug zum nächsten. Und das waren alles so Techno-White-Label-Promos, die ich nie aufgelegt habe, Tracks, die ich nie gut fand. Die habe ich dann mal, das waren vielleicht so 1000 Dinger, die habe ich mal entsorgt. Aber ansonsten alles, was ich irgendwann mal gut fand oder irgendwann mal im Club gespielt habe, an Vinyl, ist bei mir nach wie vor in meinem Besitz, aber halt nicht mehr in der Wohnung. Wir haben eine Einraumwohnung und da heißt es ein bisschen haushalten mit den Wänden.
Ja, ja.
So, und deswegen, CDs habe ich komplett entsorgt, weil CDs fand ich immer schon scheiße. Ich bin auch nicht die typische CD-Generation.
Ja, ja, ja.
Ich bin mit Vinyl aufgewachsen und ich hatte dann zwangsläufig die CD-Jahre zwischendurch. Da habe ich mich aber auch weitestgehend mit Vinyl durchgerettet. Aber klar, ich habe als Musikjournalist dann eine Zeit lang sämtliche Promos auf CD bekommen und habe da schon immer gemerkt, dass ich den Sound scheiße finde, dass ich das Ding dreimal anfasse, dann ist es kaputt, dass ich die Schrift nicht lesen kann, weil sie so klein ist und so weiter und so fort. Also CDs, nicht mein Ding. Ein paar habe ich auch behalten, weil sie irgendwie besondere Bedeutung für mich haben, allein in einem zeitlichen Kontext. Aber ich habe höchstens noch 500 CDs. Und ansonsten ist es so, dass ich, naja, seit wann lege ich digital auf? Also bis, ich würde mal sagen, so bis 2012, 2013 habe ich mit Vinyl gespielt.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja, also 2008 habe ich mir das erste Mal Traktor runtergeladen, das Softwareprogramm, und habe dann Traktor Scratch gemacht. Also da konnte ich immer noch Vinyl auflegen und aber auch die MP3s über Vinyl abspielen. Und seit ungefähr 10 Jahren spiele ich jetzt rein digital. Mhm. Und höre auch Musik rein digital zu Hause. Also ich streame eigentlich nur noch. Und diese 500 Vinyls, die ich in der Wohnung stehen habe, das sind dann wirklich ganz besondere Platten, die ich zu ganz besonderen Momenten höre. Und das wird dann auch entsprechend mit einem Ritual dann bedacht. Mhm. So Platte von vorne bis hinten hören, mit umdrehen und mit Kopfhörer und so.
Sind Platten dabei, die du damals zu bestimmten, Interviewanlässen mitgenommen hast, um sie tatsächlich dann auch signieren zu lassen von dem entsprechenden Künstler, der Künstlerin?
Nee. Weil, weißt du, das Ding ist, da ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen.
Ja, oder?
Dass ich habe wirklich aus so einem, ich muss schon sagen, ein bisschen übertriebenen Coolness-Ding nie Fotos gemacht oder mir Sachen signieren lassen. Ich fand das immer zu übergriffig. Ich dachte so, das ist, die journalistische Distanz wird dann nicht gewahrt, selbst nach dem Interview, was ja, kannst du easy machen.
Ja.
Ich habe einmal, mir ein Interview, eine Unterschrift von Iggy Pop geben lassen und einmal von den Bee Gees, aber für den Vater meiner damaligen Freundin. Mhm. Und sonst, ich habe kein Foto von mir mit irgendwelchen Leuten und ich habe keine signierten Platten, die ich zum Interview hätte mitnehmen können und so. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich einfach so, dann ziehe ich die Platte raus und dann sehe ich das, was der Typ da drauf geschrieben hat und dann hätte ich mich auch an das ganze Ding wieder erinnert. Und so muss ich jetzt mühsam so, wie war das Interview und so, habe keine Erinnerungsstützen mehr.
Ja,
ja, finde ich von mir selber ein bisschen blöd, dass ich mich da so angestellt habe.
Ja, ich habe es tatsächlich anfänglich dann häufiger gemacht. Also ganz am Anfang. So mein allererstes Interview war tatsächlich dann mit Queens of the Stone Age. Und dann habe ich mir von der ganzen Crew quasi das Booklet signieren lassen. Weil die Support waren von Monster Magnet, habe ich dann der Universal Promoterin mein Monster Magnet Booklet gegeben. Und meinte, hier kannst du mir vielleicht Autogramme einsammeln. Und ja, heute habe ich die Platten signiert und bin dann da, oder die CDs tatsächlich signiert und bin ganz, ganz glücklich, weil es ein
netter Eindruck. Ja, eben, heute bist du froh drum.
Niemandem wehgetan und so. Und ich war ja eben auch ein kleiner Fanboy, der gerade am Anfang war.
Ja, aber war ich ja auch. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Mensch, jetzt wo du sagst, Queens of the Stone Age, wusstest du, dass ich mal eine Unterhose von George Homan anhatte? Also eine ungetragene, frisch gewaschen.
Hattest du vom Interview geschurzt und musstest du wechseln?
Nee, ich war für Metal Hammer war ich mit Kaius auf Tour.
Natürlich.
Ja, Tourbericht, schön, auch wirklich im Nightliner. Und es war in den USA, auf der USA-Tour von denen. Und dann haben sie mir gleich am zweiten Tag aus dem Bus, unten aus dem Gepäckfach, haben sie mir meine Reisetasche geklaut mit allem drin. Und dann hatte ich halt für eine Nacht keine Unterwäsche und dann hat mir Josh eine gegeben und du weißt,
der
Josh
ist knapp für größer als
ja,
du.
Ja, ne? Um die 2 Meter ist er groß.
Ja, genau.
Ich bin 1,69.
Er ist, glaube ich, 1,96 tatsächlich. Mhm. Hat es mir damals beim Interview ausgerechnet, weil das mir nicht in Zentimeter sagen konnte.
Meine Unterhosen sind S, seine sind XL. Und so sah das auch aus. Die gingen mir so über die Knie.
Ja, ja.
Ja, aber die hätte ich mir auch mal aufgehoben.
Solange nichts raushängt.
Ja, da konnte nichts mehr raushängen.
wir sind fast am Ende. Ich habe noch 2 Fragen, Markus. Das eine ist, ich meine, du hast mittlerweile wirklich viele Jobs absolviert, die irgendwas mit Musik zu tun hatten. Du hast, und zwar in allen zur Verfügung stehenden Medien. Du hast all die großen Stars getroffen und auch die kleinen, feinen Indie-Bands. Du hast Preise gewonnen, du hast dich politisch und gegen Rechtsradikalismus engagiert, sowie bei einer AIDS-Kampagne mitgemischt. Was steht denn halt natürlich in musikalischer Hinsicht jetzt noch auf deiner Bucketlist? Weil, also mir würde jetzt kaum noch jemand einfallen, den du nicht getroffen hast und der dich brennend interessieren würde.
Ja, also die Leute, die ich immer schon treffen wollte, die habe ich wirklich alle getroffen. Bei ein paar hat es mir so Spaß gemacht, da hätte ich nichts dagegen, die nochmal zu treffen. Depeche Mode immer gerne, Nick Cave immer gerne, Robert Smith immer gerne. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand einer Bucketlist. Eigentlich ist es so, dass diese Bucketlist, so es sie denn gäbe, Work in Progress ist. Also die ist permanent im Fluss, weil es ist ja wunderbarerweise so, dass ich ständig neues, geiles Zeug entdecke. Ich habe nicht das Gefühl, dass es quantitativ, qualitativ schlechter, weniger wird. Und in dem Zuge immer wieder neue Künstler zu entdecken, immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler zu interviewen, das ist eigentlich so eine permanente Bucketlist. Und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass das bis ans Ende meiner Tage so bleibt, dass ich das Gefühl habe, dass ich morgen immer noch geilere Musik entdecke als gestern.
Alles klar. Eine letzte Frage, und zwar Martin Gore und Dave Gahan, haben die eigentlich schon deinen Liebesbrief in Buchform gelesen und kommentiert?
Nee, weil also es hätte die Möglichkeit gegeben, dass es ihnen zukommen zu lassen, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte ihnen das persönlich geben. Mhm. Und wegen Corona, das Buch kam ja im Oktober 2020 raus, also bis jetzt war überhaupt nicht dran zu denken, dass es da zu einem persönlichen Treffen kommt, aber ich gehe fest davon aus, dass ich die Kollegen nächstes Jahr bei irgendeiner Gelegenheit treffen werde. Und dann würde ich ihnen das Buch gerne persönlich geben, mit Widmung.
Alles klar. Dann drücke ich dir dahingehend die Daumen. Markus, ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch.
War mir ein großes Vergnügen. Ich habe zu danken.